ARD. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt bei MDR Sachsen. Diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und es geht schon gleich gut los, und zwar heute mit einer Lebensweisheit, die es wirklich in sich hat, nämlich: Das Einzige, worauf man sich im Leben verlassen kann, ist die Veränderung. Und das trifft ganz besonders auf Sprache zu. Sie verändert sich ständig, ob wir wollen oder nicht. Sprache bedeutet außerdem Identität und auch Macht. Aber wer bestimmt, was richtig und was wichtig ist? Und wie verändern vor allem soziale Medien unsere Sprache? Welche Bedeutung haben Dialekte, und sind Rechtschreibung und Grammatik überhaupt noch ein großes Thema? Darüber spreche ich heute Abend mit unseren Gästen. Das ist Professor Dr. Simon Meyer-Vieracker. Er lehrt an der TU Dresden angewandte Linguistik und ist ganz erfolgreich auf Instagram und TikTok unterwegs. Außerdem hat er dieses Jahr im Mai erst ein Buch veröffentlicht. Das heißt, Sprache ist, was du draus machst. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Doris Wildgröber ist bei uns. Sie ist die Gründerin des Vogtländischen Mundartkreises und Mundartautorin. Schönen guten Abend, Frau Wildgröber.
Guten Abend.
Und zugeschaltet aus Erfurt ist Katrin Kunkel-Rasum. Sie ist Leiterin der Duden-Wörterbuchredaktion. Schönen guten Abend nach Erfurt.
Recht schönen guten Abend.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
So, Frau Kunkel-Rasum, welche neuen Worte haben es in den frischen Duden geschafft? Vielleicht schaffen wir mal so die Top Ten, wo Sie sagen, das ist mir persönlich wichtig gewesen.
Naja, also es sind insgesamt 3000 oder
so.
Rund 3000.
Naja, das
da fange ich jetzt nicht an aufzuzählen.
Mit den Top Ten.
Die, genau.
Ja, so, also, die wichtigsten.
Ja, das ist ja ein bisschen schwierig, weil das für Menschen auch unterschiedlich ist, was die wichtigsten sind. Aber wir haben versucht, das mal ein bisschen zusammenzufassen. Und wenn wir da drauf gucken auf die Wörter, dann kann man das so ein bisschen zusammenfassen unter Krise, Krieg und Küche. Also dreimal K. Ja. Es ist klar, wir reden hier über die Wörter, die in den letzten 4 Jahren in den Duden oder für den Duden wichtig geworden sind, denn die Vorgängerauflage ist 2020 erschienen und jetzt im 2024 die neue Auflage. Und das waren eben Jahre, die durch diese drei Stichwörter geprägt gewesen sind. Also Corona-Impfung, Corona-Infizierte, auch Distanzunterricht, aber auch Lichtverschmutzung, Erdüberlastungstag, das steht vielleicht für Krise.
Ja. Dann habe ich noch gefunden, Fleischersatz,
ja.
Extremwetterereignis, ChatGPT zum Beispiel, haben Sie auch mit reingenommen?
Genau, haben wir auch mit reingenommen. Ja, also wir haben neben Krise, Krieg und Kochen, und Kochen hatten Sie jetzt hier auch mit dem Fleischersatz schon, eins meiner Lieblingswörter ist das Onsen-Ei.
Was ist das denn?
Das ist eine japanische Zubereitungsart, die ganz langsam verläuft, und ehrlich gesagt habe ich mich da jetzt auch nur belesen dazu, natürlich dauert es wohl idealerweise 60 Minuten, bis das Ei dann gegart ist. Also die Morgenprozedur oder Morgenroutine wird noch etwas länger als eh schon.
Ja, sagen Sie, Frau Kunkel-Rasum, wer wählt denn das aus? Und nach welchen Maßstäben?
Ja, das ist natürlich ein ganzer Komplex von Maßstäben, den wir hier anlegen. Aber man könnte erst einmal sagen, dass Sie und wir alle das auswählen. Denn wir schauen natürlich drauf, wie der Sprachgebrauch zumindest in bestimmten Bereichen in den letzten, in diesem Fall jetzt 4 Jahren gewesen ist. Also alle beeinflussen das tatsächlich mit, aber Sie beziehen sich ja jetzt doch vermutlich eher auf die konkrete Auswahlarbeit.
Ja,
genau. Und da ist die Basis für uns eine ganz große, umfassende digitale Textsammlung mit rund oder knapp 7 Milliarden Wortformen, die da drin vereinigt sind. Also das sind nicht unterschiedliche Wörter, sondern viele Wörter sind eben mehrfach belegt. Und die können wir sozusagen durchforsten. Und weil sie immer auch das Datum erhalten, wann sie neu in diese Textsammlung kommen, können wir dann eben schauen, welche Wörter sind in diesen 4 Jahren entweder neu reingekommen oder eben auch viel häufiger geworden. Also manche waren auch schon da.
Lassen Sie mich nochmal nachhaken. Wer ist wir?
Wir ist jetzt in diesem Falle die Duden-Redaktion dann. Ne? Das sind also ungefähr 15 Leute, die dort arbeiten. Und die engere Auswahl nach dieser digitalen Analyse, dieser gigantischen Materialsammlung, die kann man nicht händisch machen, wie wir sagen.
Klar.
Das ist die Vorarbeit sozusagen. Und dann gibt es so ein Kernteam von 5, 6 Leuten, die sich dann über eine große Excel-Liste beugen und dann wirklich auswählen.
Okay, also 15 Leute. Und welche Rolle spielt in dem Zusammenhang der Rat für deutsche Rechtschreibung? Wo gehört der hin?
Ja, der hat damit eigentlich erstmal nichts oder nur sehr wenig zu tun, denn der Name ist völlig richtig. Es ist der Rat für deutsche Rechtschreibung. Und das ist natürlich die Hauptaufgabe dieses Wörterbuchs, Rechtschreibregeln zu erklären bzw. auf Wörter anzuwenden. Und die Rechtschreibung ist ja tatsächlich das einzige Gebiet der deutschen Sprache, das staatlich geregelt ist, eben durch diesen Rat. Dazu muss man auch noch wissen, das ist ein internationales Gremium. Da sind 7 Länder drin vertreten, nicht nur Deutschland. Und dieser Rat schaut tatsächlich, wie entwickelt sich Rechtschreibung. Und er verfasst bzw. überarbeitet das amtliche Regelwerk zur deutschen Rechtschreibung, das wir dann im Wörterbuch umsetzen.
Finden Sie es immer gut, was da passiert?
Naja. Kompromissbereit sein muss man überall, okay, denke ich.
Also nur mal so, wenn da die 15 Leute zusammensitzen, ist das eine demokratische Abstimmung oder wie läuft das? Oder also, sagt am Ende einer, nee, wir machen das jetzt so, wie ich das sage.
Naja, also so viel Streitpunkte gibt es da eigentlich gar nicht, weil die Kriterien, wozu zum Beispiel auch gehört, dass die Wörter etwas länger gebraucht werden, also keine Eintagsfliegen sind, ne? Dass sie in unterschiedlichen Textsorten vorkommen, dass sie nicht nur von einem Journalisten beispielsweise oder einer Journalistin benutzt werden, sondern eben breit gestreut sind. Wenn man das alles zusammennimmt sozusagen und den Typ des Wörterbuchs, das wir hier machen, eben Rechtschreibwörterbuch, dann gibt's gar nicht so viele Streitigkeiten. Aber diesmal haben wir tatsächlich diskutiert und das fand ich selber sehr spannend, wie viele Wörter wir noch aufnehmen wollen im Zusammenhang mit Corona.
Mhm. Okay. Ich hätte auch gleich mal eine Frage, Frau Kunkerer, dazu.
Ja.
Ich hab gelesen in der Pressemitteilung, dass das Wort Doppelwumms auch jetzt es in den Duden geschafft hat.
Ja, hat es tatsächlich. Ja.
Das ist das, was der Bundeskanzler Scholz gesagt hat.
Ja, genau.
Genau.
Da wäre meine Frage, ist das wirklich so, also das werden Sie geprüft haben, aber ist das wirklich so breit belegt, dass man sagen kann, das gehört jetzt zur deutschen Sprache oder ist das nicht genau eine dieser Eintagsfliegen?
Also eine Eintagsfliege ist es nicht, dann hätten wir es wirklich nicht aufgenommen, aber es ist vielleicht tatsächlich noch nicht so verbreitet, jetzt in der Breite, dass es von vielen anderen benutzt wird. Aber wir sehen das an der Datenlage schon sehr deutlich, dass es im medialen Diskurs dann natürlich eine große Rolle gespielt hat, ne, und sehr häufig wieder aufgegriffen wurde.
Also Sie nehmen auch Trends auf, um das nochmal zu verallgemeinern, ja?
Naja, es sind ja eher Trends sozusagen, die wir in der gesellschaftlichen Entwicklung haben, ne? Und die sprachlich reflektiert werden und natürlich. Aber wie gesagt, ich beschreibe das vielleicht einmal an den Problemen, die wir im Jahr 2020 hatten, wenn ich da einmal zurückgehen darf.
Bitte.
Denn da ist der Duden ja auch im August erschienen, so wie dieses Jahr. Das heißt, im Juni muss gedruckt werden, damit er dann im August in den Geschäften liegen kann, in den Buchhandlungen liegen kann. So, und die Pandemie begann im März. Und das war natürlich eine Herausforderung, sozusagen zu sehen oder ein Gespür dazu zu entwickeln, welche Wörter entstehen jetzt hier gerade, sind aber Wörter, die tatsächlich das Potenzial haben, länger da zu sein als nur diese 3 Monate. Ja, denn das wäre eigentlich zu kurz gewesen. Und so ist natürlich dann, haben wir uns dann entschieden, so Wörter wie Corona-Frisur beispielsweise oder Corona-Ferien, die damals völlig en vogue waren, nicht aufzunehmen, weil wir da schon so ein bisschen das Gefühl hatten, die werden es vielleicht nicht so lange überstehen, in unserem Wortschatz zu bleiben.
Ich hätte auch was Trends anbelangt, ein paar Beispiele jetzt anzubringen, die mir sehr am Herzen liegen. Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, dann macht diese Formulierung macht Sinn.
Mhm,
ne?
Ja.
Die ist jetzt plötzlich richtig. Also die ist im Duden, ne? So.
Also so ist sie nicht im Duden oder höchstens unter den Beispielen auf Duden Online. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht ganz genau.
Doch,
ja.
Da ist es drin.
Ja, da ist es drin. Okay, prima. Danke für die Hilfe.
Das wurde ganz, ganz lange von Sprachliebhabern korrigiert, weil man gesagt hat,
genau,
das ist einfach nur eine 1:1 Übersetzung aus dem Englischen.
Genau.
Wie fühlen Sie sich denn dabei, wenn Sie da klein beigeben müssen? Egal, wo es jetzt aufgelistet ist, ob da wo, was war das so nochmal, wo haben Sie
Duden Online
wahrscheinlich. Duden Online,
ne? Genau.
Duden online ist ja völlig. Fühlt es sich denn nicht auch irgendwie manchmal so an, als hätten Sie den Kampf verloren?
Nein, Sie haben das ja schon eingangs sehr schön betont. Also Sprache ist natürlich etwas, was sich, wie soll ich jetzt sagen, beständig ändert. Ne? Ja. Also wirklich ständig ändert. Ja? Davon lebt Sprache und natürlich hat auch jede von uns, die in der Redaktion arbeiten, so die spezifischen Schmerzpunkte. Ja, das ist ganz klar, wo man so ein bisschen aufheult und sagt, nein, das möchte ich jetzt aber wirklich nicht haben.
Ich habe eine ganze Liste, die ich mit Ihnen besprechen muss. Ja.
Klar. Also da habe ich natürlich auch welche, ja, das ist ganz klar. Aber wir wissen das natürlich, dass sich Sprache verändert. Und klar finden wir das eine oder das andere auch nicht schön. Aber wir nehmen ja dann wirklich die Dinge auch erst auf, wenn sie sich tatsächlich, so wie jetzt auch schon beim Wortschatz beschrieben, breiter durchgesetzt haben.
Aktuell, ja.
Ich habe speziell zu Macht Sinn, möchte ich wirklich gerne noch ein bisschen was ergänzen. Die Erzählung lautet ja so, dass man ursprünglich im Deutschen das ergibt Sinn gesagt hat.
Das hat
und dann
Sinn.
Hätte
das
man, oder es ergibt Sinn und dann, hat, dann hätte man dann irgendwann das eben beispielsweise bei der Synchronisation von Filmen oder Ähnliches, das dann ins Deutsche übertragen und es hätte dann diese ursprünglich richtige Form verdrängt. So hat es zum Beispiel Bastian Sick in seinen Büchern beschrieben und so wird es immer erzählt. Die empirische Lage ist eine ganz, ganz andere.
Erzählen
da
Sie.
Ist tatsächlich, ergibt Sinn, ist schon immer viel, viel seltener geworden und ist erst in den 2000er Jahren populär geworden. Und ist eigentlich könnte man fast so weit gehen und sagen, das ist ein Effekt davon, dass das Verschwinden dieses Ausdrucks immer beklagt wird. Ja. Das sind inzwischen die allermeisten Belege, die wir finden können in Texten für diese angeblich ursprüngliche Formulierung. Und seit mindestens 50 Jahren ist Machtsinn im Deutschen wirklich breit belegt und wie gesagt schon immer häufiger gewesen als die anderen alternativen Formulierungen. Und ich finde, nach 50 Jahren kann man mal akzeptieren, dass es Teil der deutschen Sprache ist. Ich würde das nicht als klein Beigeben beschreiben wollen, sondern einfach nur als ein realistisches Abbilden dessen, was Sprachgebrauch eben ist.
Und das Gleiche passiert gerade mit, Sie haben es bestimmt schon mitbekommen, mit Erinnern. Die deutsche Sprache sah das bisher als reflexives Verb vor, also sich an irgendetwas erinnern. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine Kindheit. Plötzlich fängt einer an, nimmt die englische Variante und sagt, ich erinnere meine Kindheit.
Das ist auch Irrtum, dass es eine englische Variante ist. Das ist eine Variante, die auch seit 150 Jahren belegt ist. Und ursprünglich aber eher für norddeutsche, für norddeutsche Varietäten üblich. Also Theodor Storm benutzt das zum Beispiel. Thomas Mann hat das benutzt.
Aber das ist ja auch schon lange her.
Genau, es ist schon lange her und ist dann hat sich jetzt dann eben auch den Weg vorgearbeitet in standardnähere Texte. Aber man hat keinen Anhaltspunkt.
Fühlen Sie was dabei? Fühlen Sie was dabei? Also mich regt es auf.
Mich regt es nicht auf. Also dafür.
Frau Wildgrube, obwohl Sie sich mehr über die vogtländische Mundart kümmern, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Veränderung in der deutschen Sprache mitbringen?
Also manches regt mich auch auf. Beispiel, das würde mich auch stören. Das würde ich im Sprachgebrauch nicht nutzen.
Ja, es ist ja das ist ja die eine Frage, ob man was für sich nutzen möchte. Das würde ich auch nicht tun.
Ja.
Aber die Frage ist, ob es einen auf die Palme bringt, wenn andere es tun. Und dafür bin ich einfach doch durch meine Arbeit als Sprachwissenschaftler viel zu viel konfrontiert mit der Vielfalt regionaler Varianten im Vogtland, aber auch in vielen anderen Gegenden des deutschsprachigen Raums, nicht nur in Deutschland, dass ich da ein ganz entspanntes Verhältnis dazu habe, dass wir unterschiedliche Ausdrucksweisen an verschiedenen Orten haben.
Ja. Gibt es irgendwas, was Sie aufregt, wo Sie sagen, da ist bei mir auch Schluss?
Ja, das Vorfeldkomma.
Das bitte was?
Das müssen Sie jetzt wahrscheinlich
das
erklären.
Vorfeldkomma,
ich bitte darum, was ist das?
Das ist, wir haben im Deutschen ja eine recht klar geregelte Interpunktionsregeln. Und nehmen wir mal so einen Satz wie, wegen schlechtem Wetter bleibt das Schwimmbad geschlossen. Ja. Oder wegen schlechten Wetters, je nachdem. Und dann, das ist auch so ein Punkt, ne?
Ja, genau. Das wird interessant.
Nach den aktuell geltenden Interpunktionsregeln kommt hier ohne jeden Zweifel kein Komma hin.
Richtig, kann noch nie ein Komma hin, oder?
Nein,
kann noch nie eins.
Aber es wird immer häufiger gemacht.
Genau.
Wenn Sie zum Schwimmbad gehen und dann da eben ein Schild finden, ja, wegen Unwetterwarnung, Komma, bleibt das, wird sehr häufig gemacht. Und da gibt es auch Forschung zu, dass das zunimmt und ja,
aber das ist doch Unwissenheit, das muss man doch jetzt nicht, so. Das ist doch die reine Unwissenheit, das ist doch nur ein Gefühl.
Das ist bestimmt auf eine Art Unwissenheit, allerdings verändern sich eben auch Interpunktionsregeln. Die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen.
Okay.
Wenn wir uns Texte von vor 300 Jahren anschauen, da war es nochmal ganz anders. Und wir müssen davon ausgehen, dass, oder ich würde davon ausgehen, dass wir in 100 Jahren das
gar keine Kommas mehr haben.
Nein, das sehe ich gerade ganz anders. Bei den neuen Rechtschreibregeln, weil Sie hatten ja erst schon nach dem Rat für deutsche Rechtschreibung gefragt und der hat zum Ende des Jahres 2023 ja eine überarbeitete Fassung des amtlichen Regelwerks herausgegeben. Darin gibt es ein Kapitel Zeichensetzung. Das ist tatsächlich komplett neu geschrieben worden. Und darin gibt es eher wieder, ich sag mal salopp, ein bisschen die Rolle rückwärts vielleicht, denn das Komma vor dem sogenannten erweiterten Infinitiv mit zu, also beispielsweise sie weigert sich, uns zu helfen. Das wird jetzt wieder verpflichtend. Das war seit der Rechtschreibreform fakultativ.
Hören Sie mal auf mit Rechtschreibreform, da müssen wir sowieso noch mal ganz...
Also lassen Sie mich den Gedanken zu Ende führen. Ja. Also es war fakultativ, also man konnte selber entscheiden, ob man es setzt oder nicht. Und jetzt ist es tatsächlich wieder zurückgeschraubt worden sozusagen. Es ist verpflichtend und ich finde das ehrlich gesagt auch gut tatsächlich. Und zwar deshalb, weil die Kommas ja ein ganz klares Gliederungssignal eben auch sind. Und zwar jetzt nicht nur für den Schreibenden, sondern vor allem für die Menschen, die die Texte lesen. Und so ein dort gesetztes Komma hilft zu erkennen, wie die Struktur dieses Satzes aussieht.
Ja.
Insofern bin ich
mehr aus dem
eine
Herzen.
Befürworterin.
Ja, genau. letzter Aufreger für den Moment. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch wieder die Einzige bin, aber wenn das Perfekt in den letzten zwei, drei Jahren immer gedoppelt wird. Also ich habe gehört gehabt oder ich habe gekauft gehabt oder sowas. Da könnte ich auch, man macht sich damit keine Freunde, verstehen Sie, wenn man dann sagt, das ist eins zu viel. Hat denn sowas Potenzial, um sich durchzusetzen? Ich hoffe es nicht, aber ich glaube, ich kann es nicht mehr einschätzen.
Also da würde mich interessieren, wo Ihnen das genau begegnet.
Ganz oft, in der Alltagssprache, ganz oft. Ich sage es jetzt mal bewusst so, in Ihrer Blase bestimmt nicht.
Ich kenne auch die Klagen darüber und ich kenne zum Beispiel die Klagen darüber auf TikTok und auf Instagram. Gibt es immer wieder Videos dazu, die sehr populär werden, wo dann gesagt wird, das setzt sich zunehmend durch. Wenn man dann genauer nachfragt, dann merkt man, dass sie dann ein, zwei Videos gesehen haben und die stammen typischerweise von Leuten aus Regionen, wo es eben dialektal verankert ist.
Also aber dieses das kann, das Perfekt. Kann, wo ist denn das dialektal verankert? Das ist auch wissenschaftliche Begründung.
In norddeutschen Dialekten, wo wir auch wo auch zum Beispiel der Plusquamperfekt, ich war gewesen und so weiter, viel häufiger ist. Es gibt auch in dem Dialekt, wo ich aufgewachsen bin, im Süddeutschen, gibt es auch eigentümliche Perfektbildungen. Und solche eher dialektal geprägten Dinge schaffen es eben heutzutage eher auch mal auf die große Bühne über soziale Medien und weil insgesamt Dialekte oder dialektnahes Sprechen es auch viel häufiger in Funk und Fernsehen schafft als zum Beispiel noch vor 30, 40 Jahren. Ja, und so sind Leute häufiger mit solchen regionalspezifischen Ausdrucksweisen konfrontiert, was immer für Aufreger sorgt.
Ja. Rebecca aus der Redaktion ist gerade bei uns mit der ersten Frage eines Hörers.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Die Frage erreicht, inwiefern Österreich und Schweiz in den Prozess der Rechtschreibreform involviert waren, weil das ja auch deutschsprachige Länder sind.
So, wer möchte antworten?
Ja, das kann ich gerne machen.
Ja.
Also Österreich und die Schweiz sind involviert gewesen. Das war ja ein sehr langer Prozess für die Rechtschreibreform, für die Vorbereitung der Rechtschreibreform, in dem zunächst vier deutschsprachige Länder vertreten waren, nämlich tatsächlich damals noch die BRD, die DDR, Österreich und die Schweiz eben tatsächlich. Und seitdem es jetzt seit Anfang der 2000er Jahre den Rat für deutsche Rechtschreibung gibt, der den ganzen Prozess jetzt praktisch begleitet und auch breiter aufgestellt ist, mit etwa 40 Menschen aus 7 deutschsprachigen Ländern. Da sind also dabei Deutschland, Österreich, die Schweiz, dann Liechtenstein, Luxemburg, Belgien und Italien, Südtirol.
Und Dänemark?
Nein, ist nicht vertreten.
Ah, interessant.
Ja, finde ich auch sehr interessant. Da kenne ich allerdings die Hintergründe tatsächlich nicht.
Okay, danke erstmal Rebecca und bis später.
Sehr gerne.
Frau Kunkel-Rasum, es gab schon mal bessere Zeiten für die deutsche Rechtschreibung, vor allem was die Eindeutigkeit angeht. Das hatten Sie ja vorhin schon angedeutet, ne? Dass es jetzt endlich mal beim erweiterten Infinitiv eine zu klar geregelt ist. Es ist zum Beispiel, dass man da ein Komma setzen muss. Im Moment ist es trotzdem, um das nochmal zu verallgemeinern, immer noch so, dass man sich nach der Reform von 96 und diversen Änderungen im Nachhinein immer noch fragt, wie schreibt man das eigentlich?
Ja,
groß,
das ist,
klein,
ja,
mit 3F, mit 2F. denn eins muss man ja oder darf man nicht vergessen, das, was man in der Kindheit gelernt hat, in der Grundschule, das, ob man will oder nicht, das vergisst man sein Leben lang nicht. Und das steht dann so ein bisschen im Wege. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich verstehe das gut, was Sie meinen. Also ich spreche da ein bisschen jetzt auch aus unserer Erfahrung über die Sprachberatung. Also man kann uns ja anrufen, ne, und kann fragen, wie ist das jetzt so und so. Und da haben wir in den Jahren seit der Rechtschreibreform eben doch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen eigentlich eher, ich sag mal, eindeutige Lösungen wollen. Also die Reformer hatten ja relativ viele Varianten eben aufgenommen. Eingedeutschte Schreibung. Und sie dachten, es würde leichter werden. Aber wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass das nicht so angenommen wurde. Und der Prozess, das zurückzubauen, der zieht sich also bis jetzt in die Gegenwart hin. Also in dem jetzt schon mehrfach erwähnten amtlichen Regelwerk und der amtlichen Wörterliste, die dazugehört, sind jetzt beispielsweise, also 2023, bestätigt 2024, die Schreibung Spaghetti und Thunfisch und Panther ohne H wieder gestrichen worden. Also das heißt, es gilt jetzt in den drei Fällen eben wieder nur die Schreibung mit H. Bei der Polonaise ist die Schreibung mit dem Ä gestrichen worden. Das hatten wir vor ein paar Jahren auch schon bei der Mayonnaise mit E. Also das finde ich jetzt persönlich auch wirklich interessant, dass diese eingedeutschten Schreibungen tatsächlich nicht akzeptiert werden, sondern wir uns hier gerne an die Originalschreibung halten, was ich sehr interessant finde.
Weil es auch nicht schön aussieht.
Ja, ja. Ist ja auch ein Kriterium. Ja.
Also Sprache hat auch viel mit, weil wir immer sagen, Sprache ist Identität, hat auch mit Kultur zu tun. Und ein Schriftbild, finde ich, ist auch was sehr Ästhetisches, ein schönes Schriftbild.
Ja, aber natürlich veränderlich. Also wir schreiben eben nicht mehr wie vor 200 Jahren. Ne? Also ja. Das ist ganz klar. Also auch das ist im Fluss tatsächlich.
Neulich beim Bäcker. Mhm. Ja. Ne? So ein Aufsteller, wie der manchmal vom Geschäft steht, so die Angebote und so weiter. Mhm. Da stand Buttercreme. Irgendwas gab es mit Buttercreme und Buttercreme mit K.
Mhm. Ja.
So. Und da musste ich hin und Bescheid sagen, weil da geht es mit mir durch. Verstehen Sie?
Ja, wie gesagt, ich sag ja, jeder hat so seine Punkte. Ne?
Genau. Und es gibt ja noch ein paar interessante Fälle, die jetzt auch gerade mit der Aktualisierung des Regelwerks jetzt mal verbindlich geregelt wurden, ja, wo es tatsächlich sehr viel Variationen gibt. Wie würden Sie zum Beispiel geliked schreiben? Ne? Ich habe das Bild geliked. haben Sie da eine Präferenz für?
Naja, ich tendiere dazu zur englischen Version. Geliked würde ich.
Geliked mit ED hinten.
Ja, genau, geliked. Ne?
Also so eine eigentümliche Mischform. Ja. Zwar die deutsche Vorsilbe ge.
Ge?
Ja.
Und dann aber die
englische Vergangenheitsform, also eine ganz eigentümliche Mischung.
Stellen Sie es mal vor mit T, das sieht doch gar nicht aus.
Ja, so war es bislang.
Ja.
So war es bislang vorgeschrieben und jetzt ist aber auch diese Variante erlaubt. Und da kann man schön sehen, wenn Frau Kunkel-Rasum sagt, wir schreiben nicht mehr wie vor 200 Jahren. Man kann das an diesem Beispiel noch viel, viel kürzer fassen. Also wir schreiben eben jetzt nicht mehr so wie noch vor 10 Jahren. Also
richtig.
Das ist sehr dynamisch und auch eine große Herausforderung für den Rechtschreibrat, da zu vernünftigen Regeln zu kommen, die eindeutig sind, aber trotzdem den Sprachgebrauch irgendwie auch ganz gut abbilden. Ne? Denn wenn Sie jetzt eine Regel formulieren, die keine Akzeptanz bislang hat, dann wird sie sich wahrscheinlich auch kaum durchsetzen.
Ja, und dann muss man aber eben dazu sagen, dass in der Fügung die gelikten Nachrichten, aber natürlich logischerweise nur die T-Schreibung wieder erlaubt ist. Ne? Also in der Vermittlung an Schülerinnen und Schüler ist es, glaube ich, gar nicht ganz einfach, ja, was jetzt passieren wird. Aber ja, das ist die neue Regelung. Und das vielleicht zur Erklärung. Wir stützen uns natürlich auch im Rat für deutsche Rechtschreibung auf Schreibbeobachtung. Ne? Also wir gucken eben wirklich in auch solchen Korpora, wie ich sie erst schon beschrieben hatte, also solchen großen Textsammlungen eben, welche Schreibungen dort auftreten. Also da sucht man nicht nach neuen Wörtern oder weniger nach neuen Wörtern, sondern eben mehr nach unterschiedlichen Schreibweisen. Was passiert da?
Ich habe mal gegoogelt nach den 10 häufigsten Fehlern.
Ich bin jetzt was gut, ein Klassiker.
Ich bin jetzt gut vorbereitet. Frau Wildgrube, vielleicht können wir Sie da auch mit reinnehmen. Was glauben Sie, welche Worte oder mit welchen Worten die meisten Fehler gemacht werden? Haben Sie da vielleicht was, wo Sie sagen, da weiß ich nie Bescheid oder das schreibe ich immer wieder falsch?
Naja,
was gehört denn dazu?
Es sind ohne Frage Fremdworte. Ne? Also mir fällt jetzt konkret so schnell nichts ein, da bin ich nicht drauf vorbereitet.
Ja.
Aber auf alle Fälle Fremdworte, ja.
Aber wenn überlegen Sie mal kurz, ich frage erst mal Sie vielleicht.
Ich glaube, derselbe, dasselbe.
Genau.
Ob das zusammengeschrieben wird oder auseinander.
Und mit wie viel S?
Zu Hause.
Und mit wie viel S, ne?
Ja, das ist, ja, da glaube ich, gibt es weniger Irrtumsmöglichkeiten, aber schreibt man jetzt derselbe auseinander, groß, klein, zusammen und so weiter, ich glaube, da gibt es viele.
Klären Sie uns auf.
Man schreibt es zusammen.
Und klein.
Und klein.
Genau. Was gehört noch dazu, Frau Kunkel-Rasum?
Ja, es sind...
Dazu.
Erstaunlicherweise, ja, alles gut. Erstaunlicherweise sind es gar nicht so sehr die Fremdwörter. Wenn wir drauf schauen, was bei Duden Online zum Beispiel gesucht wird, sondern es sind ganz oft Fügungen, sowas wie des Weiteren, ja, oder einerseits andererseits und zum einen zum anderen, also solche Sachen.
Und ganz vorne in den Top 10 ist was?
Also das, was ich jetzt gerade genannt habe, ist auf jeden Fall dabei. Ich glaube, des Weiteren steht sogar auf Platz 1 oder 2, wenn ich jetzt nicht alles täusche.
Da steht, glaube ich, das mit S oder mit S. Ach, mit einem S oder mit zwei S.
Oh,
immer noch das, was die meisten Menschen ihr Leben lang begleitet oder dann auch wieder und wieder. Oder wie schreibt man lizenzieren? Hätte ich auch komplett falsch geschrieben.
Ja, weil man es anders spricht. Ne?
Genau.
Ja.
Also wird in der Mitte mit Z geschrieben.
Genau.
Und jeder, sagen wir mal so, der sich nicht damit beschäftigt, schreibt es schnell auch mal mit S.
Richtig.
Dilettante schreibt man mit wie viel T? Moritz? Moritz ist unser Techniker. Sitzt mir gerade rüber. Er sagt mit einem, nein, das stimmt nicht. Es sind zwei. Dilettantisch.
Aber nur ein L.
Genau, ja.
Okay, und so gibt es noch 1000 Beispiele, wo man denkt, man liegt richtig und am Ende liegt man dann doch falsch und man braucht wirklich den Duden. Warum drucken Sie eigentlich noch so viel?
Ja, die Frage ist mir in den letzten Tagen sehr häufig gestellt worden.
Ja.
Und ich beantworte die jetzt mal ganz salopp damit, weil wir es noch gut verkaufen können tatsächlich. Also es gibt eine gute Nachfrage danach. Wir haben von der letzten Auflage, also 2020, mehrere hunderttausend Exemplare verkauft. Und das hoffen wir natürlich auch diesmal. Aber wer kauft ihn? Das ist ja die spannende Frage. Und zum einen sind natürlich immer noch Schulen und Bildungseinrichtungen ein großer Abnehmer. Der Duden ist prüfungsrelevant, prüfungszugelassen und das ja nicht nur in Deutschprüfungen, ne? Also auch wenn Sie Geschichtsabitur oder mittleren Schulabschluss in einem anderen Fach schreiben, stehen vorne Duden. Ne? Und man kann sein orthografisches Problem damit lösen. Und das heißt aber natürlich auch, dass er vorher eingeführt worden sein muss. Man muss lernen, mit einem Wörterbuch umzugehen. Es gibt aber auch Menschen, jetzt unabhängig, glaube ich, auch von ihrem Beruf oder so, die einfach das Buch bevorzugen oder hybrid arbeiten und beides machen, beide Darreichungsformen sozusagen benutzen. Der große Vorteil am Buch ist doch, dass wir viel klarer als auf Duden Online sehen, wie ein Wort eingebettet ist. Denn Ihr Blick schweift, wenn Sie ihn aufschlagen, immer über die ganze Seite. Sie sehen, was steht davor, was steht dahinter, wie ist vielleicht die Wortfamilie, welches Verb gehört zu einem bestimmten Substantiv und so weiter und so weiter. Wir haben Orientierungshilfen, ne, am Rand, oben mit den sogenannten Kolumnentiteln und, und. Das ist etwas, was wir online so gar nicht darstellen können. Und Sie haben online immer nur so einen punktuellen Blick auf dieses eine Wort halt. Und da geht schon auch was verloren, denke ich.
Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt und Katrin Kunke-Razum ist die Leiterin der Duden-Wörterbuchredaktion, ist uns leider aus Erfurt zugeschaltet, also ist nicht anwesend hier im Studio. Und Frau Kunke-Razum, Sie glauben gar nicht, was Ihnen entgeht, was hier hinter den Kulissen los ist. Ich habe mich gerade mit Professor Meyer-Vieracker ein bisschen, wir waren uns uneins, gestritten haben wir uns noch nicht, deswegen brauchen wir Sie jetzt. Und zwar die Frage war, wie viele? Es geht nochmal um die Worte, die man am meisten falsch schreibt. Und Herr Professor Vieracker war der Meinung, schreibt man zusammen. Und ich sage,
wie viele Bananen haben wir noch zu Hause.
Dann schreibt man das auseinander. Ja.
Aber bei wie viel Uhr ist es, schreibt man es, meine ich, zusammen?
Meine ich auch.
Wie viel Uhr schreibt man zusammen? Schreibt man nicht auseinander, wie viele Bananen schreibt man auseinander und dann aber wieder zusammen. Ja, also da müssen Sie noch was tun, Frau.
Aber ich muss da auch immer nachgucken, kann mir das nicht mehr.
Okay, Herr Professor Simon Meyer-Vieracker, Sie lernen an der TU Dresden angewandte Linguistik und viel spannender, Sie sind sehr unterhaltsam auf TikTok und Instagram unterwegs. Es sieht so aus, als ob Ihnen das Spaß macht.
Sonst würde ich es nicht machen, ja.
Um das zu machen, was Sie da machen, muss man nicht nur in Sprache verliebt sein, sondern auch noch in Fußball.
Naja, ich mache speziell auf TikTok gar nicht so viel zu Fußball. Zwar lautet mein Handle, also mein Accountname Fußballlinguist, weil ich da hergekommen bin. Das war mal ein Twitter-Account, den ich gemacht habe, um meinen Blog über Fußballsprache ein bisschen zu bewerben. Aber speziell auf TikTok spielt das Thema Fußballsprache nur eine sehr untergeordnete Rolle.
Was hat denn trotzdem aber der Fußball, dass er Sie zu diesem Fußballlinguisten gemacht hat? Oder ist das nur ein Unterscheidungskriterium, jetzt um gefunden zu werden?
Nein, oder? Ich hab tatsächlich mich in meiner Forschung schon viel und intensiv mit Fußballsprache beschäftigt. Wir haben eben von Frau Kunke-Razum gehört, dass man in der Duden-Redaktion mit großen digitalen Textsammlungen arbeitet und auf dieser Grundlage dann den Sprachgebrauch erforscht. Und als ich diese Methoden lernen wollte, vor einigen Jahren, brauchte ich irgendein Anschauungsbeispiel. Und dann habe ich angefangen, aus einer Laune heraus Fußball-Live-Ticker zu untersuchen. Und habe dann gemerkt, dass das vor mir auf diese Art und Weise noch niemand gemacht hat. Und das ist das Wichtigste in der Forschung, dass man eine Nische findet,
ja.
Wo es noch Unerforschtes gibt. Und so bin ich
dazu. Was haben Sie denn herausgefunden? Was sind denn die Forschungsergebnisse?
Also was ich immer gerne erzähle, ist der unglaubliche Reichtum an Synonymen für den Akt des Schießens. Also ich habe mal ausgezählt, wie viele verschiedene Verben haben wir für diese Bewegung, dass man mit dem Fuß einen Ball
ins Tor schießt
und es sind 177 verschiedene Verben. Mhm. Viele davon werden nur ein einziges Mal verwendet und werden es deswegen niemals in den Duden schaffen. Mhm. Aber genau dieser Variantenreichtum macht Fußballsprache so interessant.
Und wie viele steht natürlich im Duden? Das ist ja klar, um da nochmal reinzukrätschen, weil Sie es jetzt auch nochmal benutzt hatten. Und es wird natürlich getrennt geschrieben. Also sowohl wie viel, wie auch wie viele.
Ah ja, okay. Mhm.
Hatte ich jetzt recht, 1:0 für mich? Ah, herrlich. Ich muss Sie zitieren, Herr Professor. Trotzdem erlebe ich es als Sprachwissenschaftler häufig, dass sich Menschen ohne Vorwissen keine oder auch nur sehr eingeschränkte Vorstellung davon machen können, worum es in der Linguistik eigentlich geht. Danke für das schöne Beispiel gerade. Um nochmal um den Einfluss von Social Media auf die deutsche Sprache zurückzukommen. Was sticht Ihnen da ins Auge?
Ich würde gerne mal indirekt anfangen und mal erstmal nicht über das reden, was wir tatsächlich finden, sondern das, wovon man glaubt, dass es der Fall sei.
Ja? Ist das ein Riesenunterschied, oder?
Das ist ein großer Unterschied, ja. Denn wir haben das auch im Vorgespräch ja vorhin schon kurz gehabt. Wir finden, dass auf Social Media, und dazu zähle ich jetzt mal sowas wie YouTube-Kommentare zum Beispiel oder Twitter oder inzwischen heißt es ja X. Und wir nehmen auch noch Messenger-Kommunikation mit dazu, WhatsApp. Mhm. Ne? Wir alle haben mit unseren Familien, Freunden, sogar mit Berufskolleginnen und Kollegen inzwischen WhatsApp-Chats. Und da findet man, dass dort anders geschrieben wird, als wir es in der Schule gelernt haben. Man findet, dass dort etablierte Rechtschreibregeln wenig gelten, dass wenig bis keine Interpunktion gesetzt wird.
Ja, ja.
Und die Sorge, die besteht, ist, dass Menschen, die so schreiben, darüber ganz allgemein die Fähigkeit zu korrekter Rechtschreibung verlieren würden.
Viele Eltern wahrscheinlich
genau,
auch.
Genau, ne? Und ja. Dass das auch sozusagen der Ursprung allen Übels ist, was Sprachverfall anbelangt. Mhm. Und dass wir damit rechnen müssen, dass diese Arten zu schreiben auf lange Sicht das Regelwerk des Deutschen, wie wir es kennen, zerstören, abschaffen wird und so weiter.
Das ist das jetzt das, was wir glauben?
Das ist das, was man häufig hört an Sorgen. Und da ist insofern ein bisschen was dran, da wir tatsächlich auf Social Media ganz anders schreiben. Ne? Mhm. Also wir schreiben, also häufig wird alles klein geschrieben, Kommasetzung wird häufig ausgelassen, man setzt ganz flexibel Abkürzungen oder schreibt wirklich, wie einem der Schnabel gewachsen ist möglicherweise. Das hat was damit zu tun, dass wir hier Texte zu einem ganz anderen Zweck produzieren, als wir es etwa von Zeitungstexten, von Büchern und so weiter gewohnt sind. Ich muss jetzt einmal terminologisch werden, wenn ich darf.
Bitte.
Wir nennen das in der Sprachwissenschaft interaktionsorientiertes Schreiben und unterscheiden das von textorientiertem Schreiben. Textorientiertes Schreiben ist das, was wir kennen, ne?
Ja.
Zeitungstexte, wenn Sie sagen, Frau Wildgrube, bevor Sie einen Text rausgeben, dann schauen Sie nochmal, stimmt die Rechtschreibung wirklich und so weiter. Dann sind es Texte, die fürs mehrfache Lesen geschrieben werden, die auch losgelöst von dieser sehr konkreten, vom sehr konkreten Moment aus sich heraus verständlich sein müssen. Auf Social Media funktioniert Kommunikation anders. Da schreiben wir, es muss vor allem schnell gehen, das ist das Wichtigste. Es ist für den Moment geschrieben, aus dem Moment heraus. Und wir können ja auch nachfragen, wenn wir nicht verstanden werden. Und deswegen können wir sehr vieles sehr kurz halten, sehr andeutungshaft. Und dafür haben sich Formen etabliert, die für diese Zwecke gut zugeschneidert sind. Und deswegen ist es zunächst mal eigentlich ein sehr, sehr angemessene Art zu schreiben, weil es für diesen speziellen Kontext gut funktioniert. Die Sorge, dass darüber die allgemeinen Rechtschreibkompetenzen leiden würden,
ja.
Dafür gibt es keine Belege.
Mhm.
Es ist erstens sehr schwer, überhaupt methodisch das zu erforschen.
Frau Wildgrube, was sagen Sie?
Also da muss ich jetzt wirklich mal reingrätschen,
ja.
Weil ich habe im Berufsleben ganz andere Erfahrungen gemacht. Ganz konkretes Beispiel, ich kommuniziere mit einem Architekturbüro, da sitzt ein junger Mitarbeiter. Ich weiß, dass er eine hervorragende Ausbildung hat, Architekturstudium hinter sich hat und auch wirklich ein guter Architekt ist. So. Und dann schreibt er mir eine E-Mail, wirklich buchstäblich ohne Punkt und Komma und eben auch alles klein geschrieben. So, ich sitze vor der E-Mail, ich weiß gar nicht im ersten Moment, was will er mir denn überhaupt mitteilen. Ich konnte den Inhalt aufgrund der fehlenden Zeichensetzung, die Groß- und Kleinschreibung waren noch nicht immer das Problem, aber aufgrund der fehlenden Zeichensetzung, ich konnte den Inhalt gar nicht erfassen. Ich musste die E-Mail ein paar Mal lesen und dann Rückfrage starten, um rauszukriegen, was wollte er mir denn überhaupt mitteilen. So, ich habe ihn darauf freundlich aufmerksam gemacht, dass das vielleicht in der beruflichen Kommunikation nicht ganz so gut ist, wenn er sich mit seinen Kumpels schreibt auf WhatsApp. Ja, gerne, warum nicht, ne, wenn sie ihn damit verstehen, okay. So, habe ihn aber, wie gesagt, darauf hingewiesen, wenn man halt auch noch im Namen eines Architekturbüros mit einem anderen Büro kommuniziert, dass es nicht ganz so passt. So, er hat aber die Lehre nicht angenommen. Und ich sah mich daraufhin dann genötigt, mit dem Chef mal da über das Problem zu sprechen. Und ich kann jetzt das auch abkürzen, wie ist die Sache ausgegangen.
Ja.
Also der Vorgesetzte fühlte sich auch unangenehm berührt, weil er wollte nicht, dass so falsch von seinem Büro aus E-Mails nach draußen gehen. Und er hat dann fortan die Sekretärin darum gebeten, dass sie jede E-Mail von dem jungen Mann, die das Büro verlässt, erst nochmal Korrektur liest. Peinlich, ne?
Ja, ja.
Wäre mir persönlich auch peinlich gewesen.
Genau. Ja, ja, ja. Also natürlich gibt es immer wieder, es gibt natürlich Personen, die Schwierigkeiten mit Rechtschreibung haben. Es gab sie schon immer. Und die Frage, die geklärt werden müsste, ist, ob digitale Medien hier ursächlich irgendeine Rolle spielen. Und dafür gibt es, wie gesagt, wenig Belege, was auch wahnsinnig schwer zu untersuchen. Es gibt Studien.
Aber ich muss jetzt auch nochmal reingehen. Sie müssen doch zugeben, dass die Rechtschreibregeln und auch Grammatikregeln in der jungen Generation nicht sehr ausgeprägt sind. Also nicht so, wie wir es noch aus unserer Schulzeit.
Auch dazu gibt es Langzeitstudien, die darauf hindeuten, dass Rechtschreibkompetenzen abnehmen.
Ja.
Ja. Also die Fehlerquote nimmt zu, nicht so drastisch, wie es häufig gesagt wird, aber sie nimmt zu. Die Frage ist, welche Rolle spielen Social Media? Und das weiß niemand.
Den Zusammenhang.
Es könnte auch, es wird auch was damit zu tun haben, dass sich Unterrichtsmodelle ändern.
Ja.
Dass einfach zum Beispiel, es gab dann so einen Paradigmenwechsel in der Schreibdidaktik, dass man gesagt hat, ihr dürft erstmal die ersten 3-4 Jahre schreiben, wie ihr meint, um erstmal so ein organisches Gefühl für Kommunikation zu gewinnen, für schriftliche Kommunikation. Und dann erst im Nachhinein wird dann angefangen mit den strikten Regeln, die in den Unterricht einzubauen. Und das fällt möglicherweise jetzt den Lehrkräften auf die Füße.
Mhm.
Und auch da sehen wir jetzt die Rollen rückwärts, die wir eben schon besprochen haben, dass man davon ausgehen kann, dass sich in den kommenden Jahren da wieder was ändern wird.
Ja, wenn ich da auch noch mal kurz rein darf.
Bitte.
Also das ist das eine, was Sie gerade so anschaulich beschrieben haben, Herr Meyer-Fehracker. Das andere ist, glaube ich, dass es auch noch mal einen Paradigmenwechsel gab, so wie ich es erlebt habe, als mein Sohn zur Schule ging in Baden-Württemberg, wo es einen klaren Schwerpunkt auf mündlicher Kommunikation im Deutschunterricht gab. Ja, ich erzähle an der Stelle dann immer, dass die in der ersten Klasse wirklich gelernt haben, kleine Präsentationen zu halten. Was in meinem eigenen Leben zum Beispiel sehr viel später mal vorkam, ja, also schon ihre Lieblingsbücher vorzustellen oder Ähnliches zu machen, aber diese Orientierung auf Schriftlichkeit dadurch ein bisschen beiseite geschoben wurde und dann kam das eben auch noch dazu, also erstmal schreibe, damit es dir Spaß macht und so weiter und regelvermitteltes Unterrichten sozusagen oder auch das Anstreichen von Fehlern kam erst sehr viel später hinzu und ich denke, beides zusammen wirkt sich da jetzt genauso wie Sie es sagen, eher unglücklich aus, ja.
Und Sie gehen davon aus, dass es eine Rolle rückwärts gibt?
Da müsste man jetzt mit den Leuten sprechen, die sich wirklich mit Deutschdidaktik auskennen. Ich überblicke die Diskussion da nur von außen, aber ich kann mir vorstellen, und so ist es auch, was ich jetzt an Schulen beobachte, bei meinen Töchtern, die jetzt gerade schreiben lernen, dass man da jetzt frühzeitiger anfängt, auf Rechtschreibung zu
achten. Umso interessanter ist es jetzt zu erfahren, wie Sie den Titel Ihres Buches interpretieren. Sie haben dieses Buch im Mai herausgebracht. Und zwar Sprache ist, was man draus macht. Wie wollen Sie das verstanden wissen?
Ich will es verstanden wissen als ein Appell, mehr Offenheit zu zeigen gegenüber Vielfalt und Sprachwandel. So, und dass das eine und der andere Punkt ist, und das knüpft hervorragend an das, was Frau Kunkel-Razum vorhin schon gesagt hat. Sie haben sie ja gefragt, wer bestimmt eigentlich darüber, was richtig ist und was falsch. Und wer bestimmt darüber, was im Duden stehen soll? Und dann hat Frau Kunkel-Razum gesagt, wir alle bestimmen das. Ne? Alle durch unseren Sprachgebrauch, dadurch, dass wir bestimmte Varianten mehr gebrauchen, andere weniger, dadurch, dass wir neue Wörter prägen und sie verbreiten im Diskurs, können wir Sprache beeinflussen, auch das, was als richtig in einer Gesellschaft gilt. Und das möchte ich mit diesem Buchtitel zum Ausdruck bringen.
Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt und ich darf Ihnen jetzt nochmal Doris Wildgrube vorstellen, die Gründerin des Vogtländischen Mundartkreises und Mundartautorin. Und hier ist es wichtig zu wissen, Vogtländisch ist nicht gleich Vogtländisch, stimmt's?
Das ist wahr. Man kann nicht von dem Vogtländisch sprechen, sondern das Vogtland ist ja ein relativ großes Gebiet und wir haben da drin ganz unterschiedliche Mundartregionen, was wiederum mit der Besiedlungsgeschichte des Vogtlands zusammenhängt. Man kann also drei ganz wesentliche Regionen unterscheiden, ja, und dann gibt es noch so ein paar Feinheiten, so ein paar Übergangsmundarten, was wahrscheinlich aber nur der Insider dann raushört.
Also Sie.
Zum Beispiel, ja. Ich höre das, ich erlaube mir, das zu behaupten, dass ich das sofort höre, wenn jemand spricht, aus welcher Region im Vogtland der kommt. Also ich kann das nicht auf dem Ort festmachen, aber zumindest.
Das wollte ich jetzt gerade wissen. Wie kleinteilig hören Sie denn da?
Ah, das ist schon ziemlich kleinteilig. Also Beispiel, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Schöneck, Grünbach und Falkenstein. Und das höre ich sofort, obwohl dort, was liegt kilometermäßig dazwischen, also zwischen Falkenstein und Grünbach 1 Kilometer.
Und da gibt es diese Unterschiede?
Da gibt es riesige Unterschiede, ja. Genau.
Und was ich gelernt habe, Vogtländisch ist auf keinen Fall Sächsisch.
Richtig. Also
wieso das denn?
Ja, das hat also sprachgeschichtlich wirklich nichts mit dem Sächsischen zu tun. Das Vogtland ist ja aus dem Frankenland heraus besiedelt worden, und zwar weite Teile aus Mainfranken. Dann gab es die mitteldeutsche Siedlungsbahn. Naja, und ganz zum Schluss kamen dann noch Leute, und die haben die bayerische Mundart mitgebracht. Wir haben im südlichsten Vogtland den nördlichsten Ausläufer des Nordbayerischen. Das klingt vollkommen anders.
Also Fränkisch?
Nee, nicht Fränkisch.
Nicht.
Bayerisch und Fränkisch, übrigens Bayerisch mit AI.
Mhm. Ja, aber Fränkisch ist ja auch nicht Bayerisch. Ach,
Fränkisch ist nicht Bayerisch, ja. Genau. Ne? Und genauso ist eben Vogtländisch nicht Sächsisch, sondern wir sind tatsächlich dem Fränkischen, beziehungsweise unten im Südvogtland, die sind dem Bayerischen aber viel, viel näher als dem Sächsischen.
So, Und das Vogtländische hat den Vor- oder auch den Nachteil, dass auch ich als Thüringerin nicht viel verstehe, wenn Sie richtig gut drauf sind.
Das kommt drauf an. Ich behaupte...
Das, was Sie sprechen, ist doch jetzt ein Hochdeutsch. Und was,
genau, richtig. Ja, so. Richtig, das ist ein Hochdeutsch. Also ich bemühe mich um Hochdeutsch. Ich muss gleich einschränkend sagen, ich kann kein richtiges Hochdeutsch sprechen. Ich bin da im beruflichen Kontext auch immer wieder kritisiert worden. Insbesondere die Klangfarbe, ne? Das bekommt man also nicht raus, da müsste man dann regelrechte Sprecherziehung haben. Schauspielern beispielsweise wird ja ihre Herkunft abtrainiert, das ist mir also nicht gelungen, und ich gebe es auch ganz ehrlich zu, ich will das gar nicht. Ich stehe zu meiner Herkunft, ich verwende auch ganz frech, selbst dann, wenn ich mich bemühe, Hochdeutsch zu sprechen, damit mein Gegenüber mich ordentlich versteht, ich verwende ganz frech den einen oder anderen dialektalen Begriff, weil ich der Meinung bin, wenn er mich nicht verstanden hat, kann er ja nachfragen.
Wie geht es jetzt eigentlich den anderen? Sag nur ich das? Also wenn Frau Wildgrube jetzt zum Beispiel Weihnachtslieder auspackt, dann bin ich komplett raus. Dann verstehe ich gar nichts mehr. Also Weihnachtslieder aus dem Vogtland, das ist wie eine Fremdsprache.
Da gestehe ich jetzt, dass ich so vertraut mit dem Vogtländischen jetzt nicht bin, dass ich mich da über Weihnachtslieder äußern könnte.
Ja, mir geht es ganz ähnlich. Ich bin ja zugezogener, ich bin ja ein echter Wessi.
Sie verstehen gar nichts, so zu sein.
Ich müsste ausprobieren.
Was müssen wir jetzt machen, damit Frau Wildgrube immer so richtig in Fahrt kommt?
Na, ich bin ja im Vorfeld beispielsweise gefragt.
Sagen Sie doch das einfach mal auf Vogtländisch, was Sie jetzt antworten wollen.
Naja, ich würde gerne was anderes sagen wollen. Ja. Ich bin im Vorfeld gefragt worden, also nach meinem Lieblingszitat, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Und da möchte ich gern zitieren, einen Mundartautor, der wohnt nur wenige Kilometer von mir entfernt, 2 Kilometer in Willitzgrün, das ist der Manfred Zill. Der spricht aber auch schon wieder komplett anders als ich. Und der hat beispielsweise mal geschrieben in einem Buch, die Mundart ist für mich ein Kulturgut, gerade wie als Fachwerkhaus oder ein bunt bemalter Bauernschrank. Das muss man bewahren und ehren. Denn wenn die Mundart einmal verloren ist, kann man sie nicht wiederbleiben. In alten Schrank könnte man zur Not noch nachbauen.
Das habe ich jetzt verstanden.
Mhm. Ja, ja, da kann man gut folgen. Ja.
Sehen Sie. Aber Moritz ist raus, der Techniker schüttelt mit dem Kopf.
Sehen Sie? Ja. Und da kommt jetzt was dazu, was ich behaupte. Ich behaupte, wer sich auf den Mundart einlässt. Es gibt Menschen, Also ich meine, gut, okay, es ist sicherlich für einen Norddeutschen extrem schwierig, das dann zu verstehen.
Ja.
Genauso wie ich nicht in der Lage bin, Plattdeutsch zu verstehen, wenn jemand wirklich richtig, echt platt spricht. Ne?
Ja.
Aber gerade unsere mitteldeutschen oder süddeutschen Dialekte, wenn man sich darauf einlässt, wenn man die Ohren spitzt und sich bemüht, dem zu folgen, dann kann man das im Großen und Ganzen schon verstehen.
Ja.
Es gibt Vokabeln, die muss man lernen, wie in jeder Fremdsprache.
Zum Beispiel?
Beispielsweise, was sage ich mal, der Sprengstitz ist so ganz typisch.
Was ist das?
Das ist die Gießkanne.
Ach so. Ja.
Also, ne, das muss man lernen. Das, wenn man nicht weiß, klar, dann kann man das nicht verstehen. Dann denkt man, um Gottes Willen, worüber spricht denn die? Was will denn die jetzt in die Luft jagen? Oder das Hydrochbredel.
Ja, ja, das, da erinnere ich mich
das
an mein
was?
Studium.
Ich hab's schon wieder nicht verstanden.
Das ist sehr schön.
Was für ein Bredel?
Ja,
was für
das haben sie draußen stehen. Das Hydrochbredel ist das Tablett.
Ach so, genau. Das Hintragbredel.
Ja, genau,
verstehe.
Also, ne, das sind natürlich Vokabeln, die muss man lernen. Und dann haben wir halt auch viele Umlautungen. Ja, aber das kann man, glaube ich, trotzdem ganz gut verstehen.
Aber ich kann es jetzt nachfühlen, wenn Sie sagen, dass es mit dem Sächsischen wenig und eher mit dem Bayerischen was zu tun hat. Das, was Sie gerade zitiert haben, das hat schon eine deutlich bayerische Anklänge gehabt.
Frau Wildkrupp, was müssen Sie denn tun, um diese Dialekte zu erhalten?
Ja, also das ist ein Riesenproblem. Ich hatte es ja, wie gesagt, mit dem Zitat schon zum Ausdruck gebracht, Mundart ist ein Kulturgut und es liegt mir sehr am Herzen, dass wir den Dialekt pflegen, damit er nicht komplett in Vergessenheit gerät. Denn wir müssen wirklich ganz ehrlich sein, der Dialekt befindet sich auf dem Rückzug. Hier bei uns, in anderen Regionen ist es ganz anders. Gerade wenn der Herr Professor sagt, er kam von der Schweiz, also da ist es vollkommen anders, aber bei uns ist der Dialekt auf dem Rückzug. Ja, und es ist ein Kulturgut. Wenn er weg ist, ist er weg. Man kann den nicht so ohne weiteres wiederbeleben. Es gibt natürlich in den Arbeiten der Sprachwissenschaftler Zeichen, wo man dann schon erkennen kann, wie etwas ausgesprochen wird. Aber es ist trotzdem immer noch ein Riesenunterschied, ob ich das höre, ob dieses Wort noch lebendig benutzt wird oder ob ich das nur versuche, anhand von diesen Zeichen dann nachzuvollziehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Mundart ist etwas, das steckt ja im Begriff schon drin. Mundart, gesprochen, das ist gesprochene Sprache. Die kann man nur begrenzt verschriftlichen.
Nun sind Sie die Gründerin des Vogtländischen Mundartkreises. Was machen Sie da? Was müssen wir uns da vorstellen?
Und zwar der Vogtländische Mundartkreis, das ist ein Zusammenschluss, das ist eine Interessengemeinschaft von Menschen, die in der Mundart schreiben. Weil das ist ja ganz, ganz wichtig. Nur wenn Menschen das, was sie erleben oder was sie berührt, aufschreiben, wenn man den Dialekt benutzt und ihn versucht zu verschriftlichen, das ist nicht ganz einfach, das ist wieder nochmal ein Kapitel für sich, nur dann kann man ihn ja in gewisser Weise erhalten. Denn dann gibt es ja auch wieder Leute, die das lesen, die das vortragen beispielsweise. Und also unser Anliegen ist es, Menschen zusammenzubringen, die Interesse daran haben, den Dialekt zu erhalten, den Dialekt zu pflegen. Und wir ermutigen die dann eben auch, das zu verschriftlichen, was schwierig ist.
Wie sieht es denn mit der jungen Generation
aus? Ganz schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer ein bisschen traurig. Wir haben ja auch regelmäßig junge Leute, die wir betreuen, beispielsweise wenn sie im Rahmen ihres Studiums, Germanistikstudium oder auch Pädagogikstudium, Arbeiten anfertigen zu mundartlichen Themen. Das kommt relativ häufig vor. Also wir haben Kontakte zu etlichen Universitäten und Hochschulen. Ja, und da kommen sie mit ihren Anfragen. Manchmal brauchen sie Literatur, manchmal brauchen sie auch ein bisschen eine Anleitung, ja überhaupt, welche Themen man aufgreifen könnte. Ich denke bloß an diesen erweiterten Infinitiv mit Suda, ne, wo wir drüber diskutiert haben. Sehr kurios. Ja, also wie gesagt, das hat dann eine Studentin mal untersucht, war hochinteressant. So, ja, da beschäftigen sie sich damit. Und da sind sie auch immer ganz begeistert von der Mundart. Aber wenn sie die Arbeit abgegeben haben, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben, dann gehen sie meist in eine ganz andere Region. Und wenn ich sie dann noch ein paar Jahren wieder kontaktiere, beispielsweise um sie vielleicht als Referent zu gewinnen im Rahmen der Mundarttage, dann sagen sie mir, oh, tut mir leid, wir beschäftigen uns jetzt mit der vogtländischen Mundart gar nicht mehr, weil ich arbeite da und da, ich mache jetzt das und das und na, das ist für mich jetzt kein Thema mehr. Mhm. Und das ist schade, ne? Sehr, sehr schade. Und genauso in den Schulen. Wir haben bedauerlicherweise in Sachsen keine Handreichung für den Unterricht. Das Thema Mundart ist freiwilliges Thema, kann in der Klassenstufe 8 behandelt werden, muss aber nicht. Und das ist schade. Denn wenn wir das nicht im Unterricht implementieren, behaupte ich persönlich, geht die Mundart irgendwann verloren.
Wenn es jetzt Menschen gibt, die Sie hören und die Ihnen zuhören und sagen, ich würde gerne ein bisschen mitmachen, an wen können Sie sich denn wenden?
Gerne, gerne. Also man kann den Kontakt auf unterschiedlichste Weise knüpfen. Wir haben eine Internetseite, die muss ich aber zugeben, ist nicht auf dem neuesten Stand. Wir versuchen das jetzt demnächst zu überarbeiten, weil der Mundartkreis im Oktober sein 20-jähriges Bestehen feiert. Und da wollen wir das alles mal ein bisschen auf einen moderneren Stand bringen. Ich bin leider auch nicht der Fachmann für TikTok und Instagram.
Da müsste ich aber vielleicht müssen Sie da mal loslegen.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Das müssen Sie also unbedingt machen. Da habe ich null Ahnung von.
Aber da kann ich wohl schon berichten, dass gerade in sozialen Medien Dialekte schon auch eine gewisse Konjunktur haben. Ich denke, dass Sie durchaus recht haben, dass es aufs große Ganze gesehen rückläufig ist. Das hat was zu tun mit den steigenden Mobilitätsanforderungen zum Beispiel. Mhm. Dass man eben gefordert ist, von Berufswegen umzuziehen und Ähnliches. Dann spielen die Massenmedien auch eine wichtige Rolle. Ne? Im Fernsehen gibt es kaum noch Mundart und so weiter, aber trotzdem, es gibt eine ganze Reihe von Accounts, speziell auf TikTok, die sächsische, vogtländische Dialekte, welche auch immer, alle möglichen Dialekte dort präsentieren und die sind ausgesprochen populär. Also wenn Sie Lust hätten, da mal einzusteigen, ich glaube, Sie könnten viral gehen damit.
Das kann ich nur unterstreichen. Also Duden hat ja seit, ich glaube, seit 3 Jahren jetzt eine kleine Dialektreihe auch im Programm. Und da haben wir zum Teil ganz junge Autorinnen und Autoren, die tatsächlich über diese Bücher eben auch auf ihren Social-Media-Kanälen berichten, Aktionen starten und. Und das kommt super gut wirklich auch bei jungen Leuten an.
Frau Wildgrube, ich glaube, wir haben die Lösung. Naja, wir lachen jetzt drüber, aber gerade um dieses Thema zu verbreiten und auch viel mehr Menschen da diesen Klang rüberzubringen, brauchen sie, glaube ich, Social Media.
Mhm. Naja.
Klingt komisch, ist aber so.
Ja, ist es so. Ist so, das stimmt schon, das ist richtig. Und ich kann es auch bestätigen, dass also die jungen Leute das teilweise schon nutzen, auch in der Kommunikation. Ich kann da beispielsweise auch mich erinnern, als mein Sohn in dem Alter war, dass das dann so losging mit, ich weiß nicht, ob es damals schon WhatsApp gab oder ob das noch ja solche andere Kurznachrichten waren. Auf alle Fälle, die haben sich manchmal ganz bewusst dann in der Mundart ausgetauscht, weil sie dann sich die Händchen gerieben haben und sich gefreut haben, wenn der Nachbar das nicht verstehen konnte oder der Lehrer, weil er aus einer anderen Region war.
Ja,
ne?
Ja.
Man muss halt sehr aufpassen, weil es gibt dann mit uns.
Sie haben ja eigentlich schon jemanden, der es kann, wahrscheinlich Ihr Sohn.
Ja, aber der hat nicht die Zeit dazu, um sich dann auch mit den Problemen von der Mutter zu befassen. Er hat da seine eigenen Aufgabengebiete.
Aber vielleicht nehmen Sie das einfach mal mit und denken da mal ein bisschen drauf rum, wer Ihnen da helfen könnte. Das ist, wenn man da jetzt alleine sitzt, klar, es ist eine Riesenhürde, aber es gibt genügend Menschen, also die auf Social Media unterwegs sind und die Ihnen dafür sicherlich da mal unter die Arme greifen können. Da bin ich mir ganz sicher. Oder?
Ja, ein Versuch wäre es wert.
Aus unserer Redaktion ist hier Rebecca jetzt bei uns mit neuen Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Wie sieht's aus?
Also erstmal habe ich noch eine Anmerkung. Zwar kam das schon jetzt ein paar Mal, auch per App zum Beispiel und auch am Telefon. Es freuen sich einige Leute sehr, dass wir jemanden hier haben, der mal Dialekt spricht. Das klingt mal wieder schön nach zu Hause.
Sehr schön.
Auf jeden Fall.
Sehr schön.
Dann hat Micha aus Kolmen geschrieben, dass er schon sehr viel Wert auf Grammatik legt. Die kann ja auch über Leben und Tod entscheiden. Ne?
Ja, das Komma.
Genau,
in dem berühmten
Opa-Satz. Und dann haben wir noch
vielleicht können wir das nochmal erklären für die alle, die jetzt den Witz nicht verstanden haben.
Ja, ich vermute, dass er sich darauf bezieht. Es gibt so einen Klassiker, den sieht man auch auf Postkarten und so, wie wichtig Kommasetzung ist, nämlich in dem Satz, also er ist ein bisschen makaber, ja, das muss ich einmal vorausschicken.
Ja, natürlich,
ja, also, klar. Ne, klar, komm, wir essen Opa oder komm, wir essen Opa.
Ja, das kann ganz gefährlich werden.
Genau.
Ja, sehr gut.
Ja, und ich bringe noch eine Frage mit von einer Hörerin, die fragt sich nämlich, was kostet das eigentlich, wenn die Sprache am laufenden Band so verändert wird? Müssen dann nicht zum Beispiel Entscheidungsträger irgendwie davon bezahlt werden? Werden dann die ganzen Änderungen sofort neu gedruckt in neuen Schulbüchern und so weiter? Geht das irgendwie auch auf den Steuerzahler zurück?
Mhm.
Ja, also es gibt jetzt für das Gültigwerden des neuen amtlichen Regelwerks oder für das Verbindlichwerden, muss man dann eigentlich noch genauer sagen, eine Übergangsfrist. Das ist ein bisschen unterschiedlich geregelt in den einzelnen Ländern, die im Rat für deutsche Rechtschreibung vertreten sind. Also da wird nicht sofort neu gedruckt. Ne? Das Regelwerk ist gültig, aber verbindlich wird es zu unterschiedlichen Zeitpunkten, also wo die Lehrkräfte in den Schulen dann eben tatsächlich auch nur so korrigieren dürfen. Und der, weil die Frage auch manchmal kommt, der Rat für deutsche Rechtschreibung ist tatsächlich ein ehrenamtliches Gremium. Also es kostet natürlich etwas Steuergeld. Das lässt sich jetzt auch nicht wegdiskutieren, indem wir an den Tagungsort reisen müssen und das bezahlt bekommen. Aber die Arbeit dafür wird sozusagen nicht extra entlohnt.
Gut zu wissen. Mhm. Interessant zu wissen. Mhm. Gut, danke vielmals. Und wenn Sie, die Sie uns gerade zuhören, noch Fragen haben, nutzen Sie die Zeit. Wir haben noch eine halbe Stunde. Und rufen Sie uns an und stellen Sie uns Ihre Fragen 0800 637 7272. Danke, Rebecca, und bis später.
Gerne.
So, kommen wir nochmal zurück auf den Zusammenhang, den wir ja gerade, Frau Wildgrube, Sie haben uns ja gerade auf dem Tablett geliefert, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Dialekt und Jugendsprache, weil Ihr Sohn hat den Dialekt benutzt, um sich von den Erwachsenen abzugrenzen sozusagen, ne?
Ja, kann man so sagen. Nicht nur von den Erwachsenen abzugrenzen, sondern auch, also um die ein bisschen zu ärgern, nicht, dass das jetzt in eine falsche Kehle kommt, die halt die Mundart, die der vogtländischen Mundart nicht mächtig waren. Ne?
Genau, und da geht es ja bei der Jugendsprache geht's ja auch um Abgrenzung auf alle Fälle. Frau Kunkel-Razum, bei den Neuen, oder welche Rolle spielt denn die Jugendsprache, wenn es um Anteile geht, an den Neuerfindungen oder Neuerfindungen der Sprache?
Naja, Neuerfindungen sind es jetzt, könnte man jetzt auch schon wieder diskutieren, aber ist jetzt nicht unser Punkt hier. Ja, es ist tatsächlich für uns ein Bereich, der sich durchaus etwas schwierig darstellt. Ich sage es mal so, denn Jugendsprache, das klang jetzt gerade schon an, ist eben überwiegend gesprochene Sprache. Und gesprochene Sprache ist uns natürlich auf direktem Wege für die Untersuchung gar nicht zugänglich. Ne? Wir können uns nicht auf einen Schulhof stellen oder in einen Club stellen, Tonaufnahmen machen, wie dort gesprochen wird und das Ganze dann verschriftlichen und auswerten oder so. Ja? Also geht natürlich schon aus Kapazitätsgründen nicht, aber aus rechtlichen Gründen nicht und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, klar. Und mit den meisten Dudenwerken machen wir ja Wörterbücher der Standardsprache und das eine und das andere liegt dann eben auch ein Stück auseinander. Ja. Und das Dritte ist dann, wenn Jugendwörter oder Strukturen dann verschriftlicht sind und dann Eingang in zum Beispiel unser Korpus finden, dann sind sie eigentlich schon nicht mehr richtig Jugendsprache, weil sie genau diese Funktion, die wir jetzt beschrieben haben, nämlich sich abzugrenzen, ja dann eigentlich schon nicht mehr erfüllen. Ne? Dann verstehen Erwachsene eben auch, was gemeint ist und so weiter.
Wenn
das Ganze geht wieder
benutzt.
Von vorne los. Ja, dann wird es, genau, hat sich diese Funktion erledigt und ja. Manchmal wird es ja auch ein bisschen albern. Dann.
Genau, ich höre zu Hause Hause nämlich bei uns immer random oder weird.
Ja, ja, genau.
Und wenn ich dann diese Worte benutzen will, dann wird gelacht, weil es aus meinem Munde halt komisch klingt.
Genau so.
Weil ich es meistens falsch einsetze. Also man sollte als Erwachsener die Finger davon lassen. Aber trotzdem sprechen wir ja auch, wenn es um Sprache geht, von Identität und Abgrenzung. Und wo fängt Berufsjugendlichkeit an, wo hört sie auf? Also wenn wir sozusagen als Erwachsene, ich versuche da jetzt gerade schon mal so eine Anwendungsregel herauszuhören, wenn wir als Erwachsene das versuchen, ein paar Sachen zu übernehmen und zu klauen, um ein bisschen hipper zu wirken, dann sind wir eigentlich, dann ist es schon keine Jugendsprache mehr.
Genau, so würde ich das auch sehen, ja.
Okay, ein cooler Move. Geht das noch, oder?
Naja, cool ist ja nun wirklich cool, keine Jugendsprache.
Das nicht mehr, nein, das war vor 30 Jahren Jugendsprache.
Genau.
Das war's. Aber Move, ne?
Ja, ist nicht ganz so alt, aber auch nicht taufrisch, ne, würde ich sagen.
Okay, wo oder wie ordnen Sie denn jetzt, das ist ein größeres Thema, wie ordnen Sie das Gendern ein? Ist das schon, oder ist das noch Trend? Oder hat sich das schon etabliert? Die große Frage.
Möchten Sie zuerst, Frau Kunkel, dazu?
Fangen Sie doch mal an. Sie merken also, schon, ich hole ganz tief Luft erstmal,
genau,
weil es dazu
da
ganz viel zu sagen
muss man
gibt.
Erstmal tief Luft holen. Auch hier wieder ein ganz dynamischer Bereich, wo man nur ganz schwer Voraussagen treffen kann. Mein Eindruck ist, dass wir gerade in so den letzten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren jetzt doch wieder auch wieder ein paar von diesen Rollen rückwärts beobachten können.
Mhm. Die Aggressivität hat nachgelassen.
Es gab einen großen Trend, wo dann auch Leute wie Nicole Diekmann, Journalistin, Petra Gerst, also große Journalistinnen in großen Sendern sich sehr explizit für das Gendern ausgesprochen haben und das auch in ihre Moderation eingebunden haben, die jetzt damit wieder aufgehört haben. Mhm. Und die Stimmen derer, die sich darüber sehr lautstark beschweren, nehmen in vielen Bereichen zu. Es gibt dann ja auch die Genderverbote und Ähnliches. Und das deutet darauf hin, dass so diese große Euphoriephase der Gender-Befürwortenden so ein bisschen am Abebben ist.
Also dann mache ich an dieser Stelle mal weiter, weil ich glaube, es ist jetzt doch erstmal nötig, dass wir über den Begriff nochmal sprechen des Genderns oder auch über den Begriff der Gendersprache und also, Genderverbote.
Also ich meine jetzt, wissen Sie, Gendern, ich glaube, die Nutzung der männlichen und weiblichen Form, die gelegentliche Nutzung, wenn es passt, das glaube ich, hat sich etabliert. Ist ja auch schon Gendern.
Ja,
im
eigentlichen
Sinne.
Genau. Sie meinen das Gendern mit Genderzeichen.
Genau. Und mit Binnen-I und das halt auch noch im gesprochenen Wort, in der
Umgangssprache. Genau, aber das muss man eben tatsächlich ein bisschen auseinanderhalten und wir sehen da schon interessante Entwicklungen beim Gendern allgemein, jetzt auch auf den Wortschatz betrachtet oder auf den Wortschatz bezogen, weil beispielsweise diese Formen, die auch nicht unumstritten sind, aber die Studierenden, die Mitarbeitenden, ne, also diese substantivierten Partizipien, sich schon verbreiten. Ja, und wir haben auch beispielsweise die Mitarbeitenden und die Forschenden jetzt in den Duden aufgenommen, weil die Beleglage das tatsächlich mehr als rechtfertigt. Mhm. Also man muss sich die einzelnen Bereiche oder die einzelnen Möglichkeiten des Genderns da auch genauer angucken. Aber jetzt zurück zum Thema Genderzeichen. Und das war ja Ihr Punkt jetzt vor allem. Ich würde den Eindruck von Herrn Meyer-Vieracker teilen, dass vielleicht tatsächlich der Gipfel schon erreicht ist oder auch überschritten ist. Bin mir aber nicht ganz sicher, inwieweit diese Verbote jetzt da tatsächlich eben auch eine Rolle spielen. Das andere ist aber natürlich, und das darf man bei der Betrachtung des Ganzen, finde ich, immer nicht außer Acht lassen. Wir haben natürlich schon ein paar sprachliche Probleme, die wir lösen müssen, denn wir haben eine ganz klare Gesetzeslage seit 2017, 18. Wonach eben auch Menschen, die nicht männlich oder nicht weiblich sind oder sich zuordnen oder so beschreiben, eben angesprochen werden können müssen. Und das ist einmal gelöst natürlich durch den Geschlechtseintrag divers. Das war ja dann eine Vorgabe des Innenministeriums. Wir selber finden es relativ erstaunlich, dass so wenig neue Pronomen entstanden sind. Das werden wir sehr oft gefragt. Also offenbar kriegen wir es auch anders hin. Und in manchen Texten und in manchen Situationen sind die Genderzeichen sicher nicht die schlechteste Methode, damit umzugehen und Formen zu finden, eben alle Menschen tatsächlich anzusprechen. Wenn, das ist eben ganz wichtig, wenn die nicht irgendwie da mit der Streusandbüchse irgendwie ausgeschüttet werden über einen Text, denn auch da ist es so, wie es Herr Meyer-Vieracker erst beschrieben hat, da haben sich durchaus Regeln herausgebildet, wann, an welcher Stelle, wie sie eingesetzt werden können.
Was erreicht man damit verboten? Also das ist auch so eine Sache. Wie sehen Sie es denn jetzt als Sprachwissenschaftlerin? Wenn ich ein Verbot ausspreche, erreiche ich ja bei Kindern im Umgang, bei der Erziehung immer das ganze Gegenteil. Ne, da wird es umso lieber noch getan. Und wenn ich es ja in der Sprache verbiete, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso ist, doch eigentlich sehr hoch.
Ja, es reizt zum Widerspruch, ne? Ja. Das kann man sicher sagen.
Gerade in der
Schule. Ja, gerade in der Schule. Und es ist natürlich auch so, dass nach unserer Einschätzung ja gerade das Benutzen dieser Zeichen schon Ausdruck einer sehr hohen Sprachreflexion ist. Das ist ja kein Rechtschreibfehler, wie ich schreibe jetzt Schifffahrt doch nur mit 2 F oder des Weiteren falsch oder sowas irgendwie, sondern da überlegen ja junge Menschen doch sehr genau, was sie wie zum Ausdruck bringen wollen. Und das zu verbieten, ist vielleicht doch problematisch.
Frau Witzgruber, wie sehen Sie das?
Gender? Ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Also das.
Nee, ich meine mit dem Verbot. Das kann ja auch
mit
jeder,
dem Verbot?
Ja.
Ja, naja, gut, ob das jetzt wirksam ist. Also ich denke schon. Ich finde, in der Schule gehört Gendern nicht. Ich finde es auch ganz schlimm, dass studentische Arbeiten, die nicht gegendert sind, schlechter bewertet werden.
Dafür gibt es keinen einzigen
keine
Beleg.
Belege.
Das ist ein Gerücht. Ein Mythos. Ja. Es ist ein Mythos und es gibt keine, es gibt kein, es gibt also sehr vereinzelte Fälle. Ich konnte genau einen einzigen Fall auftreiben, dass es mal von 100 Punkten einen Punkt Abzug gab. Ja. Also von einer 1-0 ist die Dame auf eine 1-0 gerutscht. Und ansonsten ist es ein Mythos, dass studentische Arbeiten schlechter bewertet werden.
Also wie gesagt, uns ist es mehrfach so übermittelt worden. Ich arbeite nicht an der Hochschule, kann also aus dieser Richtung da nichts sagen. Ich kann nur das glauben oder auch nicht glauben, was mir junge Menschen berichten. Ich persönlich finde, dass das Gendern eine Verunstaltung der deutschen Sprache ist und dass das auch überflüssig ist. Denn wenn man beispielsweise zum Bäcker geht, dann ist man sich sehr wohl bewusst, dass dort auch am Backofen eine Frau stehen kann, die das Brot zubereitet. Das ist in der deutschen Sprache schon immer drin gewesen und ich glaube nicht, dass es dazu dann, meint aber dieses Binnen in I oder sowas braucht, um das zum Ausdruck zu bringen.
Genau, das Beispiel, was Sie gerade nennen, dafür haben wir, das kann man als Metonymie beschreiben,
genau.
So wie man sagt, man kann ja auch sagen, ich lese Goethe, ich lese nicht Goethe, ich lese die Bücher, die er geschrieben hat und so steht der Personenname Bäcker für das Geschäft, wo man hingeht. Aber interessant ist doch, dass wenn Menschen, die in Bäckereien arbeiten, sich selbst beschreiben und das Frauen sind, dann sagen sie in den allermeisten Fällen, ich bin Bäckerin und nicht ich bin Bäcker. Also dass die geschlechtliche Markierung vollkommen irrelevant ist in jedwedem Kontext, kann man glaube ich nicht sagen. In ihrem Kontext, den Sie gerade genannt haben, da natürlich sehr wohl.
Wir hatten uns ja auch auf das gesprochene Bin-I jetzt konzentriert und nicht auf die männliche und weibliche Version. Das, glaube ich, nimmt stetig Fahrt auf.
Ja, das glaube ich auch.
Finde ich jetzt, also das höre ich raus oder immer öfter in sämtlichen Zusammenhängen, dass Menschen sowohl die weibliche als auch die männliche Person oder Variante wählen. Ne?
Ja, das ist aus unserer Sicht auch wirklich wichtig, ne? Also einfach um Frauen tatsächlich auch sichtbar zu machen. Also wir werden dann häufig konfrontiert mit dieser Frage, ja, finden Sie denn aber nicht, dass es wichtiger ist, den Gender Pay Gap, also die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen zu bekämpfen sozusagen, statt sich jetzt hier um diese sprachlichen Dinge zu kümmern. Ja, also natürlich ist es unglaublich wichtig, dass wir für gleiche Bezahlung eintreten, aber Wie kämpfen wir denn dafür? Wie versuchen wir das dann durchzusetzen? Mit Hilfe von Sprache. Also, Sie haben das schon sehr häufig gesagt heute, Frau Peschke, Sprache ist Macht. Und das heißt in diesem Falle eben tatsächlich auch, dass die Leistungen von Frauen überhaupt erstmal sichtbar gemacht werden müssen, in welchen Berufen sie arbeiten, warum sie schlechter bezahlt sind und so weiter und so weiter. Und dazu braucht es eben auch sprachliche Formen und in diesem Falle jetzt eben ganz klar eben die weiblichen Formen, die femininen Formen.
Und apropos Sprache, es macht. Gleich nach den Dialekten kommt Beamtendeutsch oder Juristendeutsch. Warum können sich diese Gruppen eine eigene Sprache leisten?
Naja, das ist eine Fachsprache, die normiert ist, die dazu gemacht ist, sehr präzise bestimmte normierte, nach Gesetzen geregelte Bereiche des öffentlichen Lebens ja, die zu versprachlichen. Und da braucht es vor allem präzise Beschreibungen.
Das ist ja gerade das Problem, die präzisen Beschreibungen.
Ja, genau. Die sind halt für die Fachleute natürlich sehr wohlverständlich.
Ja, aber sie werden ja auch für die Kommunikation mit dem Umfeld und mit der Allgemeinheit verwendet. Das ist ja, glaube ich, das Problem.
Ja, aber da gibt es auch ein steigendes Bewusstsein. Es gibt da genügend Projekte, die sich darum bemühen, auch solche Texte allgemein verständlicher zu machen. Da gibt es Forschungsprojekte in diese Richtung zielen. Und ein großer Trend, das Thema einfache, leichte Sprache, was man hier auch nennen muss. Ne? Ja. Also wofür Menschen mit verschiedensten kognitiven Beeinträchtigungen man auch da versucht, sowas wie ein Wahlbenachrichtigung zum Beispiel so zu schreiben, dass die verstanden werden oder andere Verwaltungstexte. Und da ist, glaube ich, viel in Bewegung.
Gerade was Wahlbenachrichtigung anbelangt, haben Sie das Gefühl, dass die aktuelle Wahlbenachrichtigung so formuliert ist, dass jeder sie versteht?
Ich habe sie mir noch gar nicht so im Detail angesehen, muss ich sagen, aber es gab
ja, denken Sie an mich. Denken Sie an mich, ja, wenn Sie am Sonntag wählen gehen, gucken Sie noch mal nach, ob das wirklich so ist, wie Sie
also
wie
es
sie
gab den legendären Fall, Frau Kunkel-Razum erinnert sich vielleicht, in Berlin ist ja abgestimmt worden über die Bebauung oder Nichtbebauung des Tempelhofer Feldes.
Ich erinnere mich natürlich, ja.
Und da gab es, das wurde zur Abstimmung gebracht und da haben die Leute, die sich dafür eingesetzt haben, dass es, ich weiß nicht welche Seite, aber jedenfalls, die haben ihr Anliegen auf so ungünstige Art und Weise um die Ecke formuliert, dass man gar nicht wirklich wusste, wofür stimmt man eigentlich, wenn man jetzt Nein ankreuzt. So.
Ja, also es war mit doppelter Verneinung irgendwie und man musste wirklich also richtig sich rein vertiefen, um zu verstehen, was man da jetzt ankreuzen will, seiner Meinung nach.
Es ging, also der sozusagen der Wählerwille und das, was dann wirklich beschlossen wurde, aufgrund der Kreuze, die gesetzt wurden, das klaffte da stark auseinander. Mhm. Mhm. Hätten Sie mal Linguisten draufschauen lassen.
Gut, ein bisschen Stress. Hat Rebecca aus der Redaktion, was hast du mitgebracht?
Wir haben Herr Engel aus Stolpen mitgebracht, der spricht ein bisschen stellvertretend für mehrere Hörer, die sich jetzt ein bisschen geäußert hatten zu den Sachen mit dem Gendern und der Jugendsprache. Das stößt einigen ein bisschen auf.
Was Gendern angeht, bin ich sehr dagegen und muss aber auch die Duden-Redaktion fragen, warum tut der Duden nicht die Bevölkerung fragen, wie sie über Gendern denkt? Und warum fragt der Duden nicht den Verein für deutsche Sprache zur Problematik Gendern in der Richtung? Das gehört da nicht rein. Und was der Jugendsprache angeht, ich muss mal sagen, das Denglisch gehört auch nicht in den Duden. Es gibt Synonymwörterbücher, Fremdwörterbücher und es gibt den Anglizismenindex. Da kann man ja dann dort die entsprechenden Wörter, die jetzt sage ich mal wieder krass nicht in den Duden gehören, rein verbannen. Mal ganz krass gesagt in der Richtung.
So, das war der Herr Engel. Frau Kunkel-Razum, ich glaube, das ging an Sie.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist natürlich auch nicht das erste Mal, dass wir das hören. Wir verfolgen natürlich all diese Dinge, das ist ganz klar. Aber Fremdwörter sind ein wichtiger Bestandteil unserer Sprache. Und ich sage dann manchmal an dieser Stelle, das einzelne Fremdwort kann ja jetzt auch nichts dafür, dass es zu uns gekommen ist. Es ist ganz häufig doch eine Bereicherung. Auch hier liegt wieder die Verantwortung im Umgang mit den Fremdwörtern bei uns allen. Denn es kommt natürlich darauf an, wie wir sie beispielsweise in einen Text einbauen. Wenn der Text völlig überfrachtet ist mit Fremdwörtern, die vielen Menschen unbekannt sind, dann wird er sein Ziel nicht erreichen. Dann ist das eben auch wie ein Fachtext, der schwer verständlich ist und so weiter und so fort. Aber viele Fremdwörter bringen eine spezielle Nuance mit rein. Und wenn die sinnvoll eingesetzt sind, dann bereichern sie unsere Texte. Ich darf vielleicht noch ein Wort sagen. Ja. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele dafür, das schöne Wort fluffig. Ne? Das ist ja aus dem Englischen fluffy zu uns gekommen, ist nicht mehr taufrisch jetzt. Ja? Und man sieht da auf der einen Seite so toll, die Integrationsleistung auch der deutschen Sprache, also das bekommt die IG-Endung, das wird in der Aussprache angeglichen, es wird dekliniert wie unsere Adjektive und so weiter und so fort. Und wir haben ein neues, tolles Wort hier gewonnen.
Was und, ich auch finde, ich ganz, ganz ist, schön anhört.
Ja, es genau, so nett, und es hat so eine besondere, genau, es ist einfach so fluffig, so leicht. Genau so, ja.
Und Leichtigkeit tut uns gerade gut, glaube
genau,
ich.
Genau, das glaube ich auch, ja. Wir sollten da vielleicht auch nicht alles so verbissen sehen, sondern ein bisschen auch tolerant den neuen Entwicklungen gegenüber sein. Und gerade was Jugendsprache angeht, ich bin gerade für 3 Tage in Weimar zu Gast. Schon Goethe hat sich über Jugendsprache aufgeregt. Also auch das ist kein neues Phänomen. Und ich schätze, das wird auch noch einige 100 Jahre so weitergehen.
Wahrscheinlich gehört es einfach dazu.
Genau.
So, ich hatte ja gesagt, ich wollte noch eine grundsätzliche Frage stellen zum Schluss. In meiner Schulzeit war es fast eine sportliche Disziplin, in Rechtschreibung und Grammatik zu brillieren. Wo ist dieser Sportsgeist hin? Kommt der irgendwann zurück?
Ja, den gibt es schon noch.
Ja,
vielleicht
auch.
Nicht in der Breite. Aber
genau, das meine ich. Der ist nicht mehr so verbreitet.
Aber ich würde aber auch behaupten, den gab es auch früher nicht.
Doch, weil es Regeln gab, die eindeutig waren, konnte man sich an diesen Regeln besser orientieren. Jetzt ist es so, dass ich nicht mehr so, ich streite mich auch mit Ihnen gar nicht mehr, weil ich denke, mein Gott, der hat bestimmt recht, das ist wieder irgendeine Ausnahme, die ich nicht weiß.
Nein. Also durch die Rechtschreibreform ist die Zahl der Rechtschreibregeln, der Paragraphen und der Ausnahmen wirklich deutlich beschnitten worden. Also das sind viel weniger als früher. Ich glaube, das ist etwas, was man ganz gerne beiseite schiebt. Und nehmen wir nochmal dieses Beispiel, das Sie erst selber schon mal genannt hatten, Schifffahrt. Ne? Schreibe ich das jetzt mit 2F oder mit 3F? Alte
mit 3.
Ja. Aber früher gab es den Unterschied zwischen Sauerstoffflasche
genau. Und
Schifffahrt. Konsonant. Das ist so ein Klassiker. Ja, aber das ergibt doch rechtschreiblich jetzt wirklich keinen Sinn. Ne?
Nee,
dass ich die Sauerstoffflasche schon immer mit 3F geschrieben habe, aber die Schifffahrt nur mit 2. Und da ist es zum Beispiel viel einfacher jetzt geworden.
Das stimmt. Aber wenn Sie sich das über Jahre mühevoll ins Hirn geprügelt haben, zu sagen, das geht nicht mehr raus, das bleibt.
Ja. Das verstehe ich.
Da ist der Mensch doch relativ unflexibel.
Ich möchte da eine kleine Anekdote, wenn ich da kurz reinglitschen darf. Ich mein Handle auf TikTok und Instagram heißt der Fußballlinguist mit 2L.
Ja.
Und ich werde sehr oft darauf angesprochen, schreibt man das nicht mit 3L? Es gibt die wahre Geschichte. Die wahre Geschichte ist, dass das damit zu tun hat, dass auf Twitter Nutzernamen nur 15 Zeichen lang sein dürfen. Und dann musste eben das dritte L dran glauben. Ich behaupte aber immer, ja, das ist alte Rechtschreibung.
Sehr schön.
So, kann diese Geschichte noch jemand toppen? Nein, ne? Dann machen wir Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute alle so wahnsinnig lebhaft und engagiert mitdiskutiert haben und dass es auch lustig war, wenn Sprache nämlich auch unterhält. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir heute noch gar nicht so richtig zum Tragen haben kommen lassen. Aber das ist auch ganz wichtig. Ich freue mich auf die nächste Sendung zum Thema Sprache. Frau Wildgrube, haben Sie jetzt schlechte Laune wegen des Genderns? Nein.
Nee. Ich kann damit gut umgehen.
Ah, wunderbar. Dann danke, kommen Sie gut nach Hause und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht. Danke.
Danke. Sprache ist Ausdruck von Kultur, Identität und Macht, aber wer entscheidet, was richtig und was falsch ist und was überhaupt in den Duden kommt? Wie beeinflusst Social Media unsere Sprache und wie können Dialekte überleben? Das haben wir jetzt ganz ausführlich diskutiert und jetzt wollen wir unser Thema noch einmal in eine ganz andere Richtung vertiefen. Sprache oder die Fähigkeit zu sprechen kann man übrigens auch schnell verlieren. Dann leidet man unter einer sogenannten Aphasie. Welche Therapien da helfen? Dazu gleich mehr von Professorin Barbara Schneider. Sie ist Expertin für Logopädie im Allgemeinen und Aphasie im Speziellen. Jetzt stelle ich Ihnen aber erst einmal Kübra Gümüşay vor. Kübra Gümüşay ist eine Journalistin und Autorin aus Hamburg. Sie bezeichnet sich selbst als Digital Native. Das heißt also, sie gehört zur Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist und sich intensiv in allen sozialen Medien bewegt. Und trotzdem vertritt sie die These, dass gesellschaftliche Debatten nicht im Internet ausgetragen werden können, sondern nur in direktem Umgang miteinander, indem wir nämlich miteinander sprechen. Warum, Frau Gümüşay?
Naja, man kann ja auch im Internet sich direkt miteinander auseinandersetzen und ins Gespräch kommen. Allerdings ist es so, dass wir immer dann, wenn wir auf bestimmten sozialen Medien uns miteinander auseinandersetzen, natürlich der Architektur dieser jeweiligen Plattform auch ausgesetzt sind. Diese jeweiligen Plattformen haben bestimmte Regeln, Algorithmen, nach denen bestimmt wird, was wir sehen, was wir nicht sehen. Und sie bieten uns auch Anreize, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten und zu kommunizieren. Das heißt, dort findet eine Verzerrung statt. Und natürlich wissen wir alle auch, man sieht einander nicht und wir wissen im Alltag, wie wichtig es ist, bei einem persönlichen Gespräch die Gestik, Mimik, das Gesicht, das Verhalten, das Rein- und Rauskommen eines Menschen in einen Raum mit dann in Betracht zu ziehen, wenn wir eine Unterhaltung bewerten. Mhm. Und all das fällt natürlich im Internet weg. Und zumindest ein Bewusstsein dafür zu haben, wie uns all diese Formen von Architektur beeinflussen, ist wichtig, wenn wir darüber sprechen wollen, wie wir in einer sehr aufgeheizten Zeit, in polarisierten Zeiten, konstruktiv über die Herausforderungen unserer Zeit sprechen können.
Das heißt also, Sie sind auch keine Freundin von Mails, oder?
Das aus anderen Gründen tatsächlich, weil man natürlich sehr viele E-Mails bekommt und je nach Beruf hat man dann viel zu viel Zeit dann damit aufgewandt, E-Mails zu beantworten. Aber nee, es gibt so ein paar Personen tatsächlich, mit denen ich gerne Briefe schreibe, weil ich habe es mich versprochen, aber meine tatsächlich Briefe, weil manche Mail-Austausche wie Briefe sind. Und ich hatte natürlich früher als Jugendliche Brieffreundschaften und die habe ich jetzt quasi über Mail nochmal wiederbelebt über die letzten Jahre. Das heißt, so gänzlich gegen digitale Kommunikation bin ich nicht und grundsätzlich sowieso nicht, sondern ich bin dafür, dass wir bewusst damit umgehen.
Sie haben außerdem ein Buch geschrieben über Sprache, das heißt Sprache und Sein. Und es geht unter anderem auch darum, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. Das ist ja momentan ein großes Thema. Wir stehen kurz vor den Wahlen. Wie funktioniert das? Wie bestimmt Sprache denn unsere Politik?
Ja, zunächst einmal beeinflusst Sprache unsere Wahrnehmung. Es gibt viele verschiedene spannende Sprachen, indigene Sprachen in verschiedenen Teilen der Welt, in denen Menschen eine gänzlich andere Zeit- und Raumwahrnehmung haben. Ein schönes Beispiel ist aus der Sprache der Potawatomi das Wort Puhpowi. Puhpowi bedeutet grob übersetzt die Kraft und Energie, mit der sich ein Pilz über Nacht von der Erde wegstößt und gen Himmel wächst. Das Besondere an diesem Wort ist nicht, dass es für ein sehr spezifisches Naturphänomen ein sehr spezifisches Wort gibt, sondern vielmehr die Perspektive, aus der wir heraus dieses Phänomen beobachten, nämlich aus der Perspektive der Erde. Wir beobachten also aus der Perspektive der Erde, wie sich dieser Pilz von der Erde wegstößt, gen Himmel wächst, vorbei am Menschen, der sich im Zentrum der Welt glaubt. Und das wiederum ist kein Zufall, denn die Sprache der Potawatomi kennt nicht nur Personalpronomen wie er, sie oder es.
Darf ich Sie ganz kurz mal unterbrechen, Frau Gümüşay? Was ist das für eine Sprache? Die Sprache
das
der?
Das ist dann der Potawatomi.
Ja, wo muss ich das einordnen?
Ja, die Sprache der Potawatomi ist eine Sprache, die im heutigen Oklahoma gesprochen wird, also eine indigene Sprache von Menschen, die dort im heutigen Oklahoma leben, aber eine Sprache, die vom Aussterben bedroht ist, wie viele andere indigene Sprachen in den heutigen Amerikas durch die Kolonialisierung und auch durch den Genozid, der an denen ausgeübt worden ist.
Mhm.
So, ja. Also um zurück zu dem Beispiel zu kommen,
genau.
Dann kommen wir nämlich direkt zur Politik. Und das ist nämlich kein Zufall, dass quasi wir die Perspektive der Erde einnehmen, denn die Sprache der Potawatomi kennt nicht nur Personalpronomen wie er, sie oder es, sondern sehr viel mehr Personalpronomen für beispielsweise Pflanzen, Wasser, die Luft, die Erde, Tiere, Insekten. Und das führt dazu, dass die Menschen, die diese Sprache sprechen, die Welt nicht ausschließlich durch eine menschliche Perspektive heraus wahrnehmen, sondern ganz selbstverständlich auch aus der Perspektive all der anderen Lebewesen heraus, mit denen wir unser Zusammenleben auf der Erde teilen. Und das führt dazu, dass sie also nicht nur als Menschen die Welt betrachten, sondern die verschiedenen Bestandteile der Natur auch mit betrachten und aus deren Augen die Welt betrachten. Und die Frage dann natürlich ist, wie würden wir beispielsweise über die Klimakrise diskutieren, wenn es für uns ganz normal wäre, ganz selbstverständlich die Perspektive von beispielsweise Wasser einzunehmen. Mhm. Und diese Beispiele von verschiedenen Sprachen, sie zeigen uns, wie beschränkt und beeinflusst wir sind durch die Sprachen, die wir sprechen. Das bedeutet nicht, dass die Sprachen deterministisch sind, also bestimmen, wie wir die Welt wahrnehmen, aber sie beeinflussen die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Und wenn schon bei diesem Beispiel deutlich wird, wie, was für einen großen Einfluss das haben könnte auf die Art und Weise, wie wir über die Klimakrise debattieren, dann kann man das durchdeklinieren über all die verschiedenen anderen Themen, über die wir auch diskutieren. Insofern, Sprache hat einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und damit natürlich auch auf unsere politischen Debatten. Mhm.
Sie sprechen mehrere Sprachen. Welche sprechen Sie denn?
Also richtig gut und flüssig Deutsch, Türkisch und Englisch. Und Arabisch kann ich lesen, ein bisschen verstehen. Und mein Latein ist in der Schule verkümmert.
Ja, und welche von diesen Sprachen nutzen Sie denn am liebsten?
Also am liebsten kann ich nichts sagen, aber was durchaus der Fall ist, ist, dass ich je nach Situation, letztens saß ich im Garten bei uns hinterm Haus im Park und dann landete ein Schmetterling bei mir auf dem Buch. Und dann habe ich angefangen, mit dem Schmetterling auf Türkisch zu sprechen.
Haben Sie eine Erklärung, warum auf Türkisch? Sie hätten ja auch Englisch reden können.
Ja, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, aber ich glaube, der Grund dafür ist natürlich auch die Art und Weise, wie man sozialisiert ist. Und das Türkische ist eine Sprache, die ich natürlich gelernt habe im engsten Familienzusammenhang. Und das ist auch eine Sprache, die ich mit meinem Kind gesprochen habe, als es besonders klein war und auch als Kind ja in dieser Sprache geliebt worden bin, aufgewachsen bin. Und ich glaube, durch dieses liebevolle Verhältnis zu ja, jüngeren, anderen Lebewesen, wie zum Beispiel Babys, habe ich in dem Moment wahrscheinlich, das ist meine küchenpsychologische Einordnung des Ganzen,
ja,
mit dem Schmetterling deshalb auf Türkisch gesprochen.
Wer an Aphasie leidet, der hat diese Fähigkeit zu sprechen allerdings verloren. Doch was bedeutet das und welche Chancen haben diese Patienten, Wort und Sprache zurückzugewinnen? Das alles bespreche ich jetzt mit Professorin Barbara Schneider. Sie ist Expertin für Logopädie an der Hochschule in Osnabrück. Schönen guten Abend, Frau Schneider.
Guten Abend, Frau Peschke.
Warum bekommt man eine Aphasie, Frau Schneider?
Ja, eine Aphasie ist eine erworbene Sprachstörung, die in der Regel aufgrund einer Hirnschädigung zustande kommt. In den überwiegenden Fällen sind das Schlaganfälle, also dabei dann die Ursachengruppe Verschlüsse einer Hirnarterie. Und dabei ist in der Regel die linke Gehirnhälfte bei den meisten Menschen betroffen, da das die Gehirnhälfte ist, die für die Organisation von Sprache zuständig ist. Also wenn in dieser Gehirnhälfte es zu einer Hirnschädigung kommt, dann kann es eben zu einer Aphasie kommen.
Und was sind die Ursachen für diese Aphasie? Also Schlaganfall, gut, da weiß man landläufig vielleicht ein bisschen Bescheid, aber vielleicht können Sie das nochmal konkretisieren.
Ja, genau. Also das, die Ursache, es gibt verschiedene Ursachen und die größte Gruppe davon, das sind die sogenannten zerebrovaskulären Erkrankungen, also die Schlaganfälle. Und ja, die kommen aufgrund von typischen Risikofaktoren zustande, zum Beispiel Bluthochdruck oder erhöhte Cholesterinwerte, häufig in Kombination mit Rauchen oder Bewegungsmangel. Und dann kann es eben dazu kommen, dass ja, es zu einem Verschluss in einer Hirnarterie kommt und dann das dadurch versorgte Gebiet im Gehirn nicht weiter mit Blut und Sauerstoff versorgt wird. Das ist eine mögliche Ursache. Es kann auch zu Hirnblutungen kommen. Das heißt, dass dann ein Hirngefäß, eine Hirnarterie reißt und in das umliegende Gebiet einblutet. Und dann gibt es weitere Ursachen wie Schädel-Hirn-Traumata, also zum Beispiel im Rahmen von Verkehrsunfällen, aber auch entzündliche Prozesse im Rahmen demenzieller Erkrankungen, also Abbauprozesse des Gehirns, kann es auch zu solchen Aphasien kommen.
Kommt diese Aphasie plötzlich oder entwickelt die sich in Schüben?
Also es gibt typische Vorzeichen für einen solchen Schlaganfall. Und viele Betroffene sagen dann im Nachhinein, wenn sie ja im Krankenhaus waren zur Akutbehandlung, dass sie diese Vorzeichen, diese Anzeichen bemerkt haben. Aber häufig werden die dann ja nicht richtig gedeutet, vielleicht auch nicht ganz ernst genommen. Also bei Schlaganfällen sind so typische Vorzeichen zum Beispiel ein Kribbeln oder eine motorische Schwäche in den Gliedmaßen, in einer Hand, in einem Arm, aber auch Sprachstörungen, Sprechstörungen, Lähmungen einer Gesichtshälfte oder Sehstörungen. Das können so Vorzeichen sein, bevor dann der eigentliche Schlaganfall einsetzt.
Nun spricht man ja im Zusammenhang mit dieser Aphasie nicht nur von rein sprachlichen Störungen, sondern von sprachsystematischen Störungen. Was ist da der Unterschied?
Ja, also damit ist gemeint, dass sprachsystematische Fähigkeiten beeinträchtigt sind. Also man muss einmal unterscheiden zwischen Sprachstörungen und Sprechstörungen, die auch vorkommen können nach solchen Hirnschädigungen. Und bei den Aphasien sind es also Störungen der Sprachsystematik. Das heißt, dass alle sprachlichen Modalitäten, so nennen wir das, betroffen sein können. Also die Produktion von Sprache, zum Beispiel der Abruf von Wörtern, die wir gerade brauchen, die Produktion von Sätzen mit den korrekten Grammatikregeln, die korrekte lautliche Bildung von Wörtern ist damit gemeint, aber auch andere Modalitäten wie das Sprachverständnis, also das Verstehen von Fragen oder Gesprächsbeiträgen im Alltag und auch die Modalitäten des Lesens und Schreibens können genauso betroffen sein von einer Aphasie. Und deswegen spricht man von sprachsystematischen Störungen. Und die muss man abgrenzen von Störungen der Sprechmotorik. Auch die können betroffen sein nach Hirnschädigungen. Aber das wären dann keine Aphasien, das wären Dysarthrien.
Was kann man denn da alles machen? Also welche Therapien gibt es denn da? Gibt es Hoffnung?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig zu sagen. Also natürlich ist eine solche Aphasie ein totaler Einschnitt im Leben der Betroffenen und die Betroffenen stehen von heute auf morgen da mit dem Verlust ihrer Sprachfähigkeiten und damit einher geht natürlich auch ein Verlust der eigenen Identität, ein wahnsinniger Einschnitt in die Teilhabe im Alltag, in Aktivitäten, kommunikative Aktivitäten, die normalerweise durchgeführt werden können, ohne dass wir darüber nachdenken. Und wichtig ist, dass die Betroffenen von Anfang an, also noch wenn sie im Krankenhaus liegen, in der Akutversorgung, dass sie von Anfang an sprachtherapeutisch versorgt werden, behandelt werden. Also dass von Beginn an eine Logopädin, eine Sprachtherapeutin mit den Patienten arbeitet und versucht, die sprachlichen Fähigkeiten wieder zu stimulieren. Und diese Sprachtherapie ist über einen längeren Zeitraum in der Regel nötig. Am Anfang, in den ersten Wochen nach dem Ereignis, besteht eine sehr hohe Chance auf eine sogenannte Remission der Sprache, also eine Spontanheilung sozusagen, weil das Gehirn ein sehr großes Selbstheilungspotenzial hat. Wenn diese Wochen abgeschlossen sind, dann verbleiben häufig weitere Symptome, also weitere Beeinträchtigungen der Sprache. Und da ist es sehr wichtig, dass die Betroffenen dranbleiben, also dass sie weiter wirklich regelmäßig und möglichst häufig Sprachtherapie in Anspruch nehmen.
Frau Schneider, Sie haben viel Kontakt zu Patienten, die an Aphasie leiden. Wie beschreiben die denn diesen Zustand? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es ist in gewisser Weise, so wie ich das von Betroffenen immer wieder höre, ein Zustand der Sprachlosigkeit. Also es ist so, das ist ganz wichtig, glaube ich, nochmal zu sagen, dass es kein Verlust der Intelligenz ist. Die Betroffenen können nach wie vor ganz normal klare Gedanken fassen. Sie wissen genau, was sie mitteilen möchten. Also die Absicht der Mitteilung, die ist völlig unbeeinträchtigt. Aber es fallen ihnen dann in der konkreten Kommunikationssituation nicht die passenden Wörter ein. Mhm. Und das macht Druck. Also da glaube ich, das kann jeder von uns nachvollziehen, der mal in einer Stresssituation nicht das passende Wort oder den passenden Begriff gefunden hat. Da kommt man unter Druck und unter Stress. Und das erleben die Betroffenen wirklich in jedweder Alltagssituation. Also im Alltag, wenn sie in der Bäckerei ihr Brötchen bestellen wollen, wenn sie telefonieren, wenn sie Gespräche führen mit mehreren Personen, dann kommt es eben vor, dass sie ja die richtigen Wörter und Sätze nicht finden, dass sie auch ihre Gesprächspartner nicht gut verstehen können und dass sie auch nicht mal eben ja alles aufschreiben können kompensatorisch. Denn eben auch das Schreiben und Lesen ist ja mit betroffen.
Das macht einen ja quasi verrückt.
Ja, das glaube ich, ist wirklich so. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein großes Gefühl der Verzweiflung, die Betroffenen immer wieder haben. Und nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Bezugspersonen. Auch das ist wichtig zu beachten, dass natürlich auch die Familienangehörigen und die nahen, der Freundeskreis, die nahen Bezugspersonen, dass die genauso mit betroffen sind von dieser Aphasie, von dieser Sprachlosigkeit.
Und müssen lernen zu kommunizieren, logischerweise.
Ja. Und müssen lernen, damit umzugehen, genau, und auch möglicherweise sich Strategien anzueignen, die helfen können und die im Gespräch unterstützen können.
Nun sprachen Sie vorhin von einer sogenannten möglichen Spontanheilung in den ersten Wochen nach so einem akuten Schlaganfall. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, seine ursprünglichen Fähigkeiten komplett zurückzugewinnen, wenn Sie jetzt mal in Prozenten so rechnen?
Pauschal ist das sehr schwer zu beantworten, weil das von vielen Faktoren abhängig ist. Also vor allen Dingen von der Schwere des Schlaganfalls oder der Hirnschädigung, von der Art der Hirnschädigung ist das abhängig. Deswegen mag ich jetzt ungern hier prozentuale Angaben geben. Also je größer der Schlaganfall oder die Hirnschädigung, also je größer das Areal, das betroffen ist im Sprachzentrum, ja, desto unwahrscheinlicher ist natürlich auch dann eine spontane Rückbildung dieser Beeinträchtigung. Ne? Mhm. Und auch die Schnelligkeit der medizinischen Erstversorgung ist ganz ausschlaggebend. Also wie schnell sind die Betroffenen nach dem Schlaganfall wirklich medizinisch versorgt worden? Konnte da noch versucht werden, das Blutgerinnsel im Gehirn aufzulösen oder war das schon zu spät? Also das sind ganz viele Faktoren, die damit reinzählen.
Wenn man Ihnen genau zuhört, dann merkt man, dass so eine Therapie jetzt nicht in 4 Wochen abgeschlossen ist.
Ja, also auch das hängt natürlich ab von der Schwere der Aphasie, aber man kann vielleicht da nochmal die Heilmittelrichtlinien erwähnen. Also Sprachtherapie oder Logopädie ist ja eine kassenärztliche Leistung, die dann über die Krankenkassen bezahlt werden. Das muss verordnet werden vom Arzt. Und dann gibt es ja Heilmittelrichtlinien, die genau regeln, wie viele Verordnungen für ein bestimmtes Störungsbild können von der Krankenkasse finanziert werden. Und da gibt es für Aphasie auch einen Richtwert. Das sind zunächst mal 60 Stunden Logopädie, aber bei den meisten wirklich chronischen aphasischen Störungen, die also lange auch bestehen bleiben, reichen diese 60 Stunden in der Regel nicht aus. Also da muss dann außerhalb dieser Verordnungsmenge weiterverordnet werden. Und also ich kenne viele Betroffene, die über Jahre nach dem Schlaganfall logopädische Therapie in Anspruch nehmen, vielleicht auch gar nicht mehr mit dem Ziel, wirklich die vorherigen sprachlichen Fähigkeiten wiederherzustellen, sondern einfach ja, die Alltagskommunikation zu verbessern, auch kompensatorische Möglichkeiten der Verständigung immer wieder zu trainieren und einzuüben.
Also dranbleiben.
Einfach dranbleiben, ja. Das wäre, glaube ich, wirklich eine ganz wichtige Empfehlung. Nicht die Hoffnung verlieren und dranbleiben, weitermachen. Auch wirklich den Medizinern, den Therapeuten, den Kostenträgern auf die Füße treten und immer wieder sagen, ich möchte hier weitermachen und ich brauche weiter Sprachtherapie. Ganz wichtig.
Sagt Professorin Barbara Schneider. Sie ist Expertin für Logopädie an der Hochschule Osnabrück und für Aphasie oder auch den Verlust der Sprache. So, und das war's für heute. Die nächste neue Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit einfach mal was anderes. Zum Beispiel den sächsischen Kultur-Podcast Aufgefallen oder Elefant, Tiger und Co. gibt's auch als Podcast. Oder auch den Sonntagsbrunch von MDR Sachsen gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören natürlich in der App der ARD Audiothek. Machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD.